Hallo David.
Hallo Robert.
Na, hörst du schon die?
Wie war Weihnachten?
Ich weiß es nicht. Wir sind noch kurz davor. Wir müssen jetzt so tun. Ich hoffe, der Weihnachtsmann hat durch meine Wärmepumpe gepasst.
Ja. Ich hoffe, er hat dieses Jahr wieder richtig schön schreckliche Geschenke gebracht. Kali und ich haben, seit wir zusammen sind, quasi so ein endloses Gespräch darüber, was schenkt man dem anderen? Und ich bin so der Schenker, ich achte immer darauf, was sie so sagt, was sie so droppt, wenn wir so vorbeigehen. Sie ist aber auch nicht scheu, sie zeigt dann einfach auf Dinge und ich brauche dann manchmal einfach nur Fotos davon machen, wenn ich so hinterher herlaufe, dann lasse ich mich mal so ein bisschen zurückfallen und mache dann heimlich so ein Bild, damit ich mir das zu Hause angucken kann. Und von Kali bekomme ich wirklich immer so Sachen, wo sie glaubt, die wären nützlich, bei denen ich aber sagen kann, sind sie nicht. Und ich bin sehr gespannt. Heute, wir nehmen das am 23.12. auf. Ich kann euch leider noch nicht mitteilen, was ich dieses Jahr bekommen habe. Ja. Aber Best of aus den letzten Jahren, unter anderem Türstopper.
Lass mich ganz kurz mal dazwischen gehen. Du kannst deine Best ofs gleich sagen. Ich würde nur sagen, nächste Woche werden wir darüber reden. Und für alles, was du jetzt aufzählst, wirst du dich entschuldigen müssen.
Wieso, weißt du mehr?
Mal sehen.
Weißt du mehr als ich? Oh, was bedeutet das denn?
Ich will auch nicht zu viel weggeben, aber zähl mal auf.
Also, Salzstreuer. Letztes Mal habe ich Socken bekommen. Dann habe ich zum Nikolaus, ich glaube, das hässlichste Kissen der Welt bekommen. Also sie ist super süß, ne? Kann ich gar nicht anders sagen. Und ich freue mich immer über alles, was sie macht. Aber ich habe ja schon gesagt, du, am liebsten mag ich, wenn du mir Zeit schenkst mit dir und wir dann was Cooles machen. Also wir haben dieses Jahr ein paar tolle Ausflüge gemacht, die mir richtig gut gefallen haben. Wir waren zum Beispiel in Erfurt, da habe ich auch ein paar Hörer ja
für dieses getroffen. Jahr in Venedig ins Wasser gesprungen oder war das letztes Jahr?
Nee, das war letztes Jahr, da habe ich doch den Antrag gemacht.
Stimmt, ja, genau. Ich wusste nicht, dass Lissabon und Erfurt, ja. Hast du erzählt. Ne?
Ja, es ist ein langes, wildes Jahr gewesen für uns beide, muss man sagen. Bei dir endet das Jahr laut. Kann man gar nicht
turbulent, turbulent, laut. Ich glaube, Gina hat schon gepostet, wir haben ein wenig, ich sag's jetzt, ein Schreikind. Und da kann man nicht viel machen, außer seine Nerven bis zum Anschlag auszuloten.
Ja,
es gibt Ecken in der eigenen Seele. Es ist viel. Es ist auch so viel, dass wir uns da so ein bisschen entschieden haben, Besuche und auch Familiensachen abzusagen, leider. Ne? Das wäre der schönste Grund gewesen, zu sagen, kommt alle. Aber jetzt, es geht auch darum, dass man wirklich selbst weiß, es nützt denn nichts. Und es geht erstmal als drunter und drüber. Ja. Und jetzt hier mit dir Podcast gerade remote aufzunehmen, in 90 Minuten Stille oder 70, ist ein Highlight.
Ja, dieses wilde Jahr, das gab es so auch im Kino. Und deswegen blicken wir heute mal in aller Ausführlichkeit zurück, hatten wir schon angekündigt. Nur für diejenigen, es waren sehr viele dabei, die fleißig geschrieben haben bei Spotify. Ich habe viele Nachrichten auch auf Instagram bekommen, wo ich normalerweise nicht reingucke, aber bei dir wird es wahrscheinlich genauso gewesen sein. Das lesen wir in der nächsten Woche vor. Also die Folge, die dann kurz nach Silvester rauskommt, weil wir stellen euch jetzt noch zwei Filme vor. Dann machen wir den Jahresrückblick. Der wird ein bisschen ausführlicher werden heute. Wir wollen euch jetzt nicht überladen. Nächste Woche dann also mit euren Kinoerlebnissen 2024, beziehungsweise
passt ja dann auch zum Start ins Kinojahr 2025.
Ja, genau.
Da können sich dann die Theaterleiter, die hier zuhören, eine kleine Liste mitnehmen, was sie zu verbessern haben.
Ja.
Kleiner Ausblick, Preise weniger runter. Höhlenmalerei mit Tampons auf der Damentoilette zum Beispiel.
Also war das in einem Text dabei?
Zum Beispiel.
Oh Gott.
Ja, es geht in alle Richtungen, sowohl gut als auch ziemlich übel.
Ich habe nur Negatives bekommen. Also zumindest das, was ich gelesen habe.
Nee, ich habe Spotify durchgelesen.
Ah ja, okay.
Das, was ich da gelesen
habe. Da gucke ich auch nochmal nach, der nächste Woche.
Ja, ja. Wie viele Filme besprechen wir, hast du gesagt?
Alle.
Achso, du hast doch gerade eine Zahl gesagt.
Nee, habe ich eine Zahl genannt?
Du hast gerade gesagt, vorher reden wir über zwei Filme.
Zwei
oder so?
Filme, achso, ja, über zwei aktuelle Filme. Du hast ja. Sonic.
Ja.
Und was eigentlich noch? Habe ich schon wieder vergessen. Queer.
Queer startet diese Woche.
Ja.
Und den anderen schieben wir uns noch in den Januar, ne?
Ja. Hab ich so September 5 schieben wir noch.
Ich habe aber auch Wicked gesehen, David. Und Knallermaller.
Ja, wollen wir dann auch einfach über September 5 sprechen, wenn wir nächste Woche dann...
Erstmal herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Nee, September 5 startet ja im Januar, das passt ja dann ins neue Jahr. Ganz kurz nur Wicked, ich halte es mal wirklich kurz. Ich bin am ganz anderen Ende von David, also wirklich am ganz anderen Ende. Für mich ist Wicked genau der übertriebene Pomp, Spaß, Freude, auch finde ich krass gebaute Sets, die zwar hinten raus dann digital werden, aber viele Kulissen. Und ich liebe Ariana Grande, ich liebe Cynthia Erivo und ihre Stimmen. Ich habe, seit ich das letzte Woche gesehen habe, bestimmt 20 Mal Defying Gravity und 40 Mal Popular gehört.
Ich habe wiederum, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, über Melele. Diesen einen Song aus Mufasa.
Ach so, ja. Ja.
Und den habe ich mir die Woche immer wieder angehört, weil ich dachte so, habe ich mich da vielleicht verhört? Ich schau mal bei Spotify, da gibt's doch eigentlich immer so die Alben zum aktuellen Kinostart mittlerweile. Und der ist echt gut. Ich kann ihn hören. Also gerade jetzt in der Weihnachtszeit so. Macht er richtig Freude. Die anderen Songs funktionieren weiterhin nicht, aber dieser Melele, den kann man machen.
Flows, the grass is high. It's not a dream. Someday we'll go.
Ich wirklich, Defying Gravity, ich liebe die Stimme von Cynthia Erivo, ich liebe den Pomp, ich freue mich auf den zweiten Teil von Wicked. Wirklich nach so Sachen wie Emir Perez, die nicht für mich funktioniert haben und einige Musicals in letzter Zeit, ist das so viel und so drüber und so bunt, dass ich sage, ja, da bin ich dabei, da bin ich invested, ich will Teil 2 und ich sag dir, wie es ist, ich habe bei 2 Stunden 40 mich nicht gelangweilt.
Gar nicht? Oh Gott.
Wirklich ganz anders.
Bei Musicals sind anders. Wir so krass auseinander.
Aber es ist ja auch nicht wild, denn wie immer kann ich dann den extrem provokanten Satz sagen, ja, aber der ist ja auch sehr erfolgreich, David.
Ja.
Verhagelt dir übrigens eine Line, die du gesagt hast, mit Rückblick auf die erfolgreichsten Filme des Kinojahres.
Ja, wieso?
Ja, du hast gesagt, das sind erstmalig alles Fortsetzungen.
Ja, stimmt. Das ist mir vorhin auch aufgefallen. Da hat der sich nämlich Wicked noch reingeschoben. Da kommen wir aber gleich zu. Ich hatte unter meinem Video über die schlechtesten Filme des Jahres.
Online?
Habe ich Samstag gemacht. Ich wollte beides jetzt abhaken vor Weihnachten.
Ah, ich mache das jetzt erst alles, kommen meine Rankings. Ich habe dann auch die größten Filmflops dieses Jahr. Also ja. Nein, ich habe mich an dir orientiert, David. Das Video wird nämlich nicht heißen, die größten Filmflops. Es wird nämlich heißen, pass mal auf. Diese Filme haben Geld verbrannt 2024.
Sehr gut. Aha,
langsam
wird.
Oder mein Serienvideo wird heißen, diese Serien habe ich 2024 geliebt.
Ah, sehr schön.
Langsam. Ja, langsam entferne ich mich vom Journalismus.
Nee, da ist ja Journalismus heute. Geht ja nur noch um Schlagzeile. Aber die Inhalte sind es, die zehren, Robert. Das darfst du nicht vergessen.
Ich habe dich mal wieder unterbrochen, weil du wolltest sagen, was unter deinem Video.
Ich wollte sagen, dass mir da jemand geschrieben hatte, das Red One, ja, der kann nicht schlecht sein, weil er kramte dann die News raus, die diese Woche durch die Medien gingen. Nämlich das Red One mit 50 Millionen Views auf Amazon Prime, wo der jetzt ja rausgekommen ist, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten auf Amazon ist. Und er schrieb mir dann so, können 50 Millionen Leute irren? Und dann habe ich mal ganz kurz geguckt, bin online gegangen und habe mal nach der Zahl gesucht, wie viele Leute gehen eigentlich wöchentlich in den McDonald's? Und da kam die Zahl 60 Millionen auf. Und dann schrieb ich ihm darunter, dass 60 Millionen Leute, die zu McDonald's gehen, ja auch nicht irren können. Das ist dann dementsprechend ganz klar das beste Restaurant aller Zeiten. Und alle sollten nur noch zu McDonald's gehen, denn Qualität entscheidet sich über Masse und über die Anzahl der Leute, die da reinrödeln. Also das ist so ein abstruses Argument. Deswegen, ihr habt das nochmal gehört.
Das ist mein Wicked-Argument gewesen.
Ja, jetzt habe ich es zerstört mit meiner McDonald's-Allegorie. Nee, das funktioniert natürlich immer. Also ich meine, klar, ich verstehe, wenn da Leute reingehen. Und bei Wicked zum Beispiel muss ich sagen, noch mehr als bei Red One. Weil Red One ist einfach nur schlecht. Und Wicked, glaube ich, richtet sich halt an Musical-Freunde, echte Musical-Freunde und nicht nur so Wannabes wie mich.
Sehr schön.
Ich habe diese Woche viel zu tun gehabt. Generell ist bei mir auch gerade wild und bin dann auf dem Rückweg zur Presseverführung von Sonic schon mit SMS von dir, nee, WhatsApp-Nachrichten.
Hinter mir stecken geblieben.
Stecken geblieben. Du hast mir schon geschrieben, oh Mann, der Zug, unsere S-Bahn steht am Tiergarten, es bewegt sich nicht. Und ich stand Hauptbahnhof, also zwei Stationen hinter dir und dachte, naja, Roberts Bahn fährt langsam an. Wir werden es jetzt noch gerade so schaffen, um in Sonic 3 zu gehen. Pustekuchen, du hast es noch geschafft, deine Bahn fuhr noch durch.
Meine Bahn fuhr noch ein und dann hieß es da, bitte alle aussteigen, der Zug kehrt um. Und ich war so, warte mal, auf diesem Gleis, wenn sie jetzt umkehrt, ja,
alles,
was wird aus dem?
Alles und ich musste dann laufen bis zum Zoo und kam dann eine halbe Stunde später an und ich dachte, nee, die ersten 30 Minuten von Sonic 3, die will und kann ich nicht verpassen. Deswegen habe ich dir jetzt das Feld überlassen. Wie ist denn dieser Film?
Also, du als alter Gamer kennst den schnellsten Igel der Welt ja schon lange. Mhm. Ne? Und inzwischen sind sie ein ganzes Gespann. Es gibt Knuckles an der Seite und es gibt Tails an der Seite von Sonic Team Sonic. Und jetzt haben sie es geschafft, mal ein bisschen Freizeit zu haben und sie feiern zusammen mit Tom und mit Maddie, ihren menschlichen Familien, den Happy Be-Earth Day. Nicht den Birthday, Be-Earth Day. Mhm. Der Tag, an dem Sonic auf die Erde kam. Aber es dauert nicht lange. Da kommt Gunn, eine Organisation mit ganz vielen wichtigen Leuten und einer Superchefin, die sagt, Team Sonic, wir brauchen euch. Denn Shadow ist ausgebrochen. Das ist ein schwarz-roter Igel, der sieht aus wie Sonic, der seit 50 Jahren in Gefangenschaft war und der wütet in Tokio. Und dann kommt es zu einer Riesen-Action, Hatz, quer durch Tokio. Und nachher werden aus den Jägern Gejagten und sie müssen mit Dr. Robotnik zusammenarbeiten, der aber in Doppelpersona herkommt, nämlich Jim Carrey spielt auch noch seinen eigenen Großvater. Und dann heißt es alle gegen Shadow oder die Frage, was ist denn da vor 50 Jahren eigentlich passiert? So, der Film setzt ein bisschen auf den Familiengedanken. Das machen ja die Sonic-Filme vorher auch so mit ihrer übertriebenen Leichtigkeit. Du hättest auch sicherlich Julian Bam wieder in der deutschen Synchro gelobt. Er macht das nach wie vor ziemlich gut. Und er ist besser als der zweite Sonic, wie ich finde, weil der war ziemlich schwach. Der erste, der war ganz nett. Ich finde, die ganze Trilogie richtet sich schon immer an die Jüngeren. Aber der dritte Teil hat so wenig Sonic in sich, wie man sich vermuten wagt, wenn man den Titel hört. Denn es ist eine Jim Carrey-Show. Der schon doppelt und dreifach gesagt hat, ist jetzt vorbei mit meiner Schauspielkarriere, ist in der Doppelrolle zurück. Der Film durchbricht zum Beispiel auch an einer Stelle die vierte Wand, in der Jim Carrey in die Kamera guckt, als sich beide begegnen, Großvater und er, und sagt, ist ja fast so, als würde der gleiche Schauspieler im selben Film zwei verschiedene Figuren spielen. Und so versucht dieser Film immer wieder mit so ein paar lustigen Sätzen ein älteres Publikum abzugreifen. Es ist eine große Jim Carrey-Show, der ist sehr albern, sehr drüber, hat aber so viel Spaß, dass es schwerfällt, sich davon nicht unterhalten zu fühlen. Es mündet auch in einer der weirdesten Tanzszenen. Also ich würde sagen, es ist die weirdeste Tanzszene seit Barry Keoghan in Saltburn letztes Jahr, wenn du dich erinnerst. Da gibt es ja die Nackt-Tanzszene und hier gibt es eine Doppel-Jim Carrey, ich tanze durch Laserstrahlen-Sicherheitssystem-Tanznummer. Die ist so weird, dass ich im Kino fast laut gelacht habe, weil er zieht das einfach voll durch. Kennst du das, wenn Leute mit voller Ernsthaftigkeit richtigen Schund machen und es deswegen wieder witzig ist, weil sie es halt wirklich, wirklich ernst meinen?
Ja,
Also, das ist es zumindest und das ist, finde ich, Sonic 3 auch gänzlich. Es ist okay, wer die ersten beiden mochte, wird am dritten feststellen, es ist besser als der zweite Film. Ich habe ein neues Wort gelernt. Kennst du gehate-watched? Ich kannte gehate-watched noch nicht.
Hate-watchen? Doch, das kenne ich. Ja. Du fragst dich ja immer, warum ich deine Videos gucke. Das ist die Antwort.
Ist klar. Ja, Jim Carrey sagt hier wirklich die Line, so eine Faust habe ich ja nicht mehr gesehen, seit ich 2011 Green Lantern gehate-watched habe.
Das gibt es tatsächlich nicht
so. Er hat da so ein, zwei Sätze, die wirklich ganz sweet sind. Ist okay. So, ich glaube, wo Sonic draufsteht, erwartet niemand den großen Wurf des Jahres. Ich bin schon direkt mit Abspann gegangen. Es gibt wohl eine Mit- und eine Post-Credit-Scene, die einen vierten Teil ankündigt, irgendwie. Also es geht wohl fleißig weiter.
Der gilt ja als auch sicher. Also in den USA ist der jetzt ja sehr gut gestartet.
Richtig stark gestartet.
Besser als Mufasa vor allen Dingen. Mufasa hat 30 Millionen Dollar da nur eingespielt.
Wie das denn? Das habe ich ja gar nicht so
mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Warum? Der ist, also man kann nicht sagen gefloppt, weil er international hat er sich noch über die 100 Millionen Dollar Marke rüber gerettet.
Ich habe es gerade offen. Sonic 62 Millionen, Mufasa 35 Millionen.
Genau. Ja. Und sieht gerade danach aus, als wäre das der nächste große Underperformer, weil der Vorgänger war ja immens erfolgreich. Über 1 Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen.
Aber da wäre ich jetzt bei Disney ja auch verwundert. Ich meine, da machst du einen Vaiana 2, der einschlägt, einen Deadpool, Wolverine, und du machst Inside Out 2. Und da hätte ich gedacht, wenn dann Mufasa hörst, ist das die sicherste Bank von all den Titeln. Aber damit ist meine Prognose bis jetzt richtig. Ich habe gesagt, Deadpool 3 wird der erfolgreichste Film des Jahres, Anfang des Jahres.
Ist er doch aber nicht.
Ist er nicht? Wer ist denn noch?
In der Inside Out 2 ist doch viel erfolgreicher. Deutlich erfolgreicher.
Stimmt. Ja, es tut mir leid.
Ja. Also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Sonic 3 sich da drüber schieben könnte. Ich meine, man muss sagen, das gilt eigentlich jedes Jahr. Man kann nicht von den ersten Zahlen ausgehen. Über die Weihnachtsfeiertage. Viele Familien planen, so zwischen den Jahren zu gehen. Ich erinnere daran, dass Avatar 2 vor 2 Jahren auch eher so in der ersten Woche klein gestartet ist, also sehr weit unter den Erwartungen und sich dann trotzdem noch zu so einer Granate hochgearbeitet hat. Ich nehme mal an, dass viele Leute sagen, wir gehen dann jetzt dann zwischen den Jahren mit den Kids.
Ich wiederhole das gerne wie jedes Jahr. Der 25. und 26. Dezember gehören mit zu den Kinobesucherstärksten Tagen. Auch unter anderem, weil viele Kinogutscheine verschenken. Das ist ein ganz beliebtes Geschenk zu Weihnachten, die dann eingetauscht werden. So als Familiending, komm, wir gehen alle. Ja, das ist schon so ein Thema. Sonic hammert durch.
Ja.
Ich würde mit denen noch kurz über Queer reden. Der startet auch jetzt. Das ist ein sehr kuscheliger Film zu Weihnachten.
Kuscheliger Film, ja.
Ein sehr kuscheliger Film.
Ich habe jetzt gerade die News Stories fürs Jahr durchgegangen und habe da immer wieder so Interviews von Daniel Craig aufgegriffen, wo er dann schon, ich glaube, im August darüber gesprochen hat, über die steamy Sex Scenes und wie unintim die denn seien, wenn man sie filmen würde. Du hast letzte Woche ja schon ein bisschen blicken lassen, dass man alle möglichen Körperflüssigkeiten und du hattest gesagt, man sieht so angedeutet, dass er Sachen in den Mund nimmt.
Du siehst Shots von oben zum Beispiel, wie der Kopf sich bewegt, so in der Lendenregion.
Yeah.
Du siehst aber auch vorher, wie quasi der eine, also Danny Craig von seinem Gegenpart, über der Hose das erregte oder fast erregte Glied quasi berührt und sich so zurechtlegt.
Ja.
Es ist schon teilweise sehr... sehr, die werden schon gut in Teamcoaches am Start gehabt haben. Also Danny Craig spielt ja nicht zum ersten Mal homosexuelle Figuren, ne? Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Ist er nicht auch als der Detektiv, ist er doch auch homosexuell, oder?
In der Anfangsszene von Knives Out 2 ist er doch mit Hugh Grant, lebt er doch zusammen.
Stimmt. Also zumindest mal bi. Okay, Queer ist der neue Film von Luca Guadagnino. Das ist Call Me By Your Name, Suspiria, Bones and All, Challengers Anfang des Jahres, den wir geliebt haben. Und das ist jetzt quasi Call Me By Your Name für Erwachsene, würde ich so ein bisschen sagen. Erzählt die Geschichte von William Lee. Der lebt 1950 in Mexico City. Warum? Weil der ein Opiumproblem hat in den USA und deswegen dort auch von der Justiz verfolgt werden würde, setzt er sich ins Exil ab. Lebt da mit so ein paar anderen Expats zusammen als Kumpels und ist homosexuell und immer so ein bisschen auf der Jagd. Geldprobleme hat er nicht. Auf so den nächsten Kick. Ob er dafür bezahlt oder nicht, ist ihm eigentlich scheißegal, bis er auf einen Typen trifft namens Eugene Allerton. Und er ist deutlich jünger und, na, was heißt deutlich? Er ist auf jeden Fall jünger und dann ist es um ihn geschehen. Und er will unbedingt mit ihm heiße Zeit verleben, aber eben auch Nähe und Sehnsucht. Und das ist, glaube ich, der Kern, den ich, der Film wird ja auch relativ gut angenommen und findet auch eine gewisse Awareness bei den Preisen. Danny Craig hat man, glaube ich, schon lange oder noch nie so verletzlich gesehen, so hingebungsvoll, so bedürftig nach Liebe, der sich so nach Zärtlichkeit verzehrt. Es hat einen sehr weichen und eigentlich einen sehr schönen Kern. Ich finde, es wird teilweise sehr schwach gelöst. Du siehst zum Beispiel, wie er mit dem anderen redet und die Kamera dann in so einem verschwommenen Effekt so blass drüber übergeblendet sieht man, während er gerade zusieht und sie sich unterhalten, wie seine Hand rübergeht zum anderen und in den Nacken greift und den streichelt, so wie seine Vorstellung, was er gerne jetzt machen würde. Das ist irgendwie, finde ich, nicht klug gelöst. Die Sets sehen auch irgendwie alle so komisch drapiert aus. Es wirkt so wie Wes Anderson gewollt, aber nicht gekonnt. Ein bisschen bei Queer, finde ich. Ein bisschen merkwürdig. Und vor allem in der ersten Hälfte ist es so ein sehr teilweise expliziter, nach Liebe suchender Film, wo ich denke, okay, klassisches Drama mit einer Romanze drin. Und in der zweiten Hälfte oder letzten Drittel geht es dann nach Südamerika zu so einem absoluten Ayahuasca-Drogentrip-Experiment, wo dann irgendwelche Überblenden mit Weltall und transzendalen Erfahrungen sind, wo man sich dann auch zusammenreihen darf, wofür das jetzt steht. Das ist also eine ganz komische Sache. Also das wirkt so ein bisschen wie Call Me By Your Name für Erwachsene, gemixt mit ein bisschen Fear Losing Las Vegas im Weltall. What? Also es ist total komisch. Ja. Also ich dachte so, hä? Also auch direkt nach Challenges, das ist so, okay. Es ist mal interessant und du wirst auch ein paar Sachen definitiv im Kopf behalten. All of Us Strangers ist dagegen auch, finde ich, relativ zahm in seinen expliziten Bildern. Ja, kannst du machen. Hat aber 2 Stunden 15 auf dem Buckel und das merkt man.
Ja, oh ja. Ich glaube, ich werde ihn mir noch angucken, bin dann jetzt aber vorbereitet. Für mich klang das die ganze Zeit auch immer ein bisschen so, wenn du darüber erzählt hast, mit diesen weirden Sachen, aber auch was ich so im Trailer gesehen habe, wie Naked Lunch. Das ist ein Film von David Cronenberg aus den 90ern, der eigentlich über einen Autor, ich glaube, ist das William S. Burroughs, ich weiß es gar nicht, einer, der im Drogensumpf vor sich hin sieht und dann, glaube ich, einen Mord erträumt. Und es ist auch ein ganz, der spricht dann irgendwann mit Außerirdischen und Insekten. Seine Schreibmaschine wird zum Käfer. Also es ist auch ein ganz abstruser Film. Und das irgendwie sieht das die ganze Zeit auch stilistisch, der Trailer sieht dem Ganzen sehr ähnlich. Vielleicht ist das eine Reminiszenz, eine heimliche.
Ja, klingt so ein bisschen Kafka-esk.
Ja, ja, ja.
Der irgendwie dieses Jahr in aller Munde war. Kafka war so ein Thema dieses Jahr. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Was habe ich?
Hattest du das mitbekommen, dass das Filmfestival in Istanbul abgesagt wurde dieses Jahr wegen Queer? Da sollte der Film als Eröffnungsfilm laufen. Mubi hatte den da extra hingegeben. Und dann ist, glaube ich, nur wenige Stunden vorher hat sich dann der türkische Staat eingeschaltet und hat gesagt, dass es ein Verbot dafür gibt. Sie dürfen diesen Film nicht aufführen. Und dann wurde direkt das ganze Filmfestival eingestampft.
Ist ja super dumm. Man könnte jetzt vermuten, okay, ja, Islam und so weiter und so fort, Homosexualität. Aber ich war ja mal ganz überrascht, als ich vor, oh, lass mich lügen, es ist bestimmt schon 7 Jahre her, war ich ja in Dubai beim Dubai International Film Festival. Mhm. Und habe dort in einem vollbesetzten Saal mit Großteil Moslems, das war das Jahr mit Shape of Water und 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen. Mhm. Also 2 Filme, Shape of Water beginnt ja schon mit einer Masturbationsszene von einer Frau in der Badewanne und der Liebe zu so einem Wesen. Und 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri hält ja auch nicht mit der Sprache vor. Und da geht es ja auch um Vergewaltigung und Co. Ne?
Ja.
Da war ich zum Beispiel völlig überrascht, dass das so easy peasy da durchläuft. Und das haben vielleicht 10 Leute maximal den Saal verlassen. Und deswegen denke ich so, krass, ich habe schon mal eine ganz andere Erfahrung gemacht in einem Land, wo man ja denkt, so Homosexualität und Co. wird ja gar nicht erlaubt. Ich sag mal erlaubt an der Stelle. Wundert mich. Irgendwie dumm von den Türken, der türkischen Regierung, an der Stelle wegen Queer so einen Aufriss zu machen.
Ja, es ist seltsam. Also ich meine, klar, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man sich anguckt, so auch wie das Land da leider oder vor allen Dingen die Politik damit umgeht. Ne? Die haben ja auch zum Beispiel sowas wie den Christopher Street Day, ähnliche Veranstaltungen und glaube ich seit 2015 dürfen so diese Queer-Paraden wohl auch nicht mehr stattfinden.
Was auch immer der Grund ist, dass 2015 eine Zäsur gemacht wurde.
Keine Ahnung. Dafür bin ich nicht genug in der Politik drin, sondern eher im Film. Und das merkt man, glaube ich, hier. Deswegen reden wir lieber nicht weiter über solche Themen, sondern gucken mal auf das Jahr zurück. Und zwar auf 2024, ein Jahr, das jetzt überall, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, wird überall so als das Jahr der Animationsfilme, des Kinder-, des Jugendkinos. Wir haben es in den letzten Wochen ja schon angesprochen. Man merkt deutlich, dass die großen Blockbuster, es sind entweder Fortsetzungen, die landen in so einer Top 10 oder in der erweiterten Top 20. Ich kann ja gleich mal vorlesen, was sich jetzt am Ende des Jahres so zusammengetragen hat. Also Stand heute. Oder wird auffallen, dass der erste Original oder originäre Film, der auf nichts basiert, wobei nichts basiert wahrscheinlich auch wieder nicht so ganz stimmt, denn It Ends With Us ist doch auch ein Buch gewesen, ne?
Sehr erfolgreiches
Buch. Ja. Weißt du, was aktuell noch der erfolgreichste oder beziehungsweise der größte Originalfilm, der nicht auf einem Franchise basiert, nicht auf einer Buchreihe, nicht auf irgendwas anderem und keine Fortsetzung ist, kein Reboot, kein Remake?
Generell in der Filmgeschichte?
Nee, seit Covid. Was ist der erfolgreichste Film?
Seit Covid und der ist keine Fortsetzung.
Oder irgendwas mit Franchise oder Buch.
Jetzt haben wir mal kurz überlegen. Top Gun ist ja eine Fortsetzung. Dann hast du das. Es gab doch... Oh, das ärgert mich jetzt bestimmt schon, wenn ich das gleich höre, sehr. Irgendein Film, der richtig durchgestartet
ist. Ich wäre nicht drauf gekommen, weil es ist kein Film, der richtig durchgestartet ist, sondern er galt, vielleicht mal als
Bob
Tipp,
Marley
als,
oder
als
was?
Flop. Nee.
Bob Marley won, nee.
Nee. Sag mal. Wahrscheinlich habt ihr im Kopf jetzt gehabt, ja klar, muss doch Oppenheimer sein. Aber Oppenheimer gilt nicht als Original-Stoff, weil es auf einem Buch basiert, das Christopher Nolan größtenteils verfilmt hat, ja, auch wenn er viel abgeändert hat. Nee, es ist Tenet. Tenet ist die erfolgreichste Original-Story seit Covid, obwohl, das habt ihr damals ja alle mitbekommen, der Film nicht besonders erfolgreich gewesen ist, weil er genau in der Pandemie veröffentlicht wurde. Wer weiß, wie das ausgesehen hätte, wenn er noch ein bisschen gewartet hätte. Und das zeigt meiner Ansicht nach eine ganze Menge. Eine Filmenttäuschung gilt da quasi noch als einer der größten Original-Stoffe. Und ich gehe mal die Liste mit dir durch, Robert.
Ja.
Auf Platz 1 haben wir Inside Out 2 mit einem Einspielergebnis von fast 1,7 Milliarden Dollar. Haben wir schon genug drüber gesprochen. Dann der von dir eben erwähnte Deadpool und Wolverine hat 1,3 Milliarden Dollar.
Ich finde auch immer spannend, die Verteilung zu sehen, weil Deadpool und Wolverine hat international genauso viel gemacht wie in den USA. Da sieht man, wie stark der US- und Kanada-Markt manchmal ist. Also es ist manchmal ganz extrem, wie viel Geld dort reingeht.
Ja, und dann kommt, wie gesagt, eine Fortsetzung nach der anderen, aber es kommen Animationsfilme. Despicable Me 4, also Ich einfach unverbesserlich, ist auf der 3. Moana 2 ist auf der 4.
Und der läuft noch, der könnte sich noch vorschieben, muss man sagen.
Ich glaube nicht, dass der Ich einfach unverbesserlich noch überholen wird. Jetzt, man weiß nicht, wie es über die Weihnachtsfeiertage läuft, aber dafür
170 Millionen an Weihnachten, wird spannend.
Ja, müsste der ja schon noch bekommen. Und der hat ja jetzt starke Konkurrenz mit Sonic 3. Wicked läuft auch immer noch sehr stark und eben Mufasa. So, dann ist auf der 5 ein Film, bei dem man sagen kann, man kann nur froh sein, dass der da ist, nämlich Dune Part 2, dass so ein Film in so einer Liste dann am Ende des Jahres noch auftaucht, die weitestgehend durch Mittelmaß auffällt, finde ich dann echt toll. 714 Millionen Dollar hat er eingespielt. Und dann kommt Godzilla X Kong.
Platz 6 ist weird, dass der auf Platz 6 ist, finde ich. Und dass auch 570 Millionen reichen für Platz 6 ist,
Genau.
Geht so.
Und interessant ist auch bei Godzilla X Kong, der hätte wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren sehr viel höher landen können. Aber China ist als Markt dieses Jahr halt endgültig weggebrochen. Also es gab ja eine ganze Zeit lang so dieses Gefühl noch von, vielleicht überholt sich das noch. Also für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe vor, es ist jetzt glaube ich fast 8 Jahre her, ein Video gemacht darüber, dass China die große neue Macht wird. Da hieß es, dass der chinesische Kinomarkt der größte werden wird, prognostiziert. Und man hatte da schon gemerkt, dass ganz viele US-Filme, wie zum Beispiel in Transformers 3, 4 und wie sie alle heißen, die sind da so gut gelaufen und haben so viel Einspielergebnis in China noch gemacht, dass mittlerweile sich dann auch das in den USA so gewandelt hatte, dass einige Filme, Warcraft ist ein sehr schönes Beispiel, der überall auf der Welt gefloppt ist, nur in China ist der so gut angekommen, dass die Studios dann Filme angepasst haben. Independence Day 2, wie hieß der mal, Resurrection? Nee. Irgendwie anders.
Doch, hieß er nicht
Resurrection? Resurgence hieß der. Independence Day Resurgence. Der hatte zum Beispiel eine Darstellerin aus China dabei, die im Film überhaupt nichts zu sagen hat. Ja, oder sehr
interessant. Meg 2 war auch so krass.
Ja, oder Skyscraper, dieser Hochhausfilm mit Dwayne Johnson, der auch ohne ersichtlichen Grund in China gespielt hat, nur damit man diesen Markt irgendwie anzapfen kann. Das funktioniert aber nicht mehr. Dieses Jahr war der einzige Film, der profitabel war aus den USA, war Godzilla X Kong. Der hat da 130 Millionen Dollar eingespielt. Der Vorgänger hatte aber noch 30% mehr, also ein höheres Einspielergebnis. Und wenn man dann so mal auf die anderen Filme guckt, Inside Out 2, also der weltweit erfolgreichste Film, liegt in China auf Platz 29 der Charts. Fast die ganze Top 10 in China besteht aktuell aus chinesischen Filmen. Ihr werdet jetzt sagen, ja, was ist denn ungewöhnlich? Ja, es ist ungewöhnlich, denn es gab da Jahre, da waren fast die halbe Top 10 von US-amerikanischen Filmen geprägt. Und das hat sich stark gewandelt. Es liegt auch so ein bisschen daran, dass die Jugend nicht mehr in die Kinos geht, weil die Arbeitslosenquote in China stark gestiegen ist, vor allen Dingen unter Jugendlichen. Und eben auch noch so diese Ressentiments zwischen Amerika und China, ne, das ist ja auch ein großes Thema. Also dieser Markt, den kann sich die USA quasi abschreiben. Es gibt vor allen Dingen auch natürlich noch den weiterhin laufenden Krieg in der Ukraine. Dadurch werden in Russland keine Filme mehr ausgespielt. Also da merkt man dann schon, dass sich einige Filme noch ein bisschen größer hätten herausstellen können. Aber Godzilla X Kong auf Platz 6 ist dann trotzdem immer noch ein gutes Ergebnis. Dann auf der 7 der einzige Film, der keine Fortsetzung ist, nämlich Wicked. Basiert aber eben auch auf einem Franchise.
Ja, und eine Fortsetzung haben wird im nächsten Jahr. Ja, der ist in nicht mal mehr Schlagdistanz. Also der hängt schon mit dem Atem im Nacken des Vorgängers. Die tauschen die Woche die Plätze.
Du meinst Godzilla X Kong?
Ja, da sind bloß noch ein paar hunderttausend Dollar zwischen.
Also es könnte auch sein, dass der noch Dune überholen könnte. Kung Fu Panda 4 auf der 8. Venom, da habe ich echt nicht schlecht gestaunt. Venom 3 auf der 9, der schlechteste Teil. Und was mich sehr überrascht hat, Beetlejuice ist auf dem 10. Platz gelandet.
Aber Tim Burton gönn ich's total.
Ich auch. Und ich fand, wenn ich jetzt so gucke, in dieser Liste ist, glaube ich, neben, also Inside Out 2 habe ich ja nicht zu Ende geschaut, aber neben Dune ist Beetlejuice der einzige Film, den ich dieses Jahr wirklich richtig gut fand. Ja.
Dann weiter, wolltest du noch weiter gucken? Außer
die ja, Top man Ten? Kann noch, okay, ne? Die 11 ist Gladiator 2, dann kommt Bad Boys. Was ist das?
Was ich sehr spannend finde, weil Gladiator 2 ist ja zum Beispiel, den kannst du schon als Flop mitlisten. Ich habe eine Flop-Liste gemacht. Das ist einer, den kannst du als Flop listen. Ist schon krass.
Aber weil das Budget so hoch war. Ne? Genau. Das ist das große Problem.
Oder beispielsweise natürlich Joker auch, der ist auf Platz 20. Muss man nicht drüber reden, ein Flop. Aber auch Furiosa, ne?
Ja.
Ist ein Flop. Es gibt ein paar echt üble Schuldenmacher dieses Jahr.
Ja, das ist echt krass gewesen. Also Gladiator 2 hat einen, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der überhaupt in so einer Liste auftaucht. Ich dachte, dass da ein bisschen, ne, dass die Zeit für das Gladiatorenkino, dass das abgelaufen ist. Und war überrascht, gerade auch, weil der Film halt echt mittelmäßig ist und weil er echt nah an dem Original ist, dass der überhaupt so viel einspielt. Aber was soll der gekostet haben? 200 Millionen Dollar? Sogar mehr als das?
Und dann, Gladiator? Warte, habe ich hier gelistet. Auf Platz 17 der Flops habe ich ihn gepackt. 250 Millionen.
250. Das heißt, er ist noch nicht mal Break-Even mit über 400 Millionen Dollar.
Aber ich habe hier noch eine Liste. Interessiert dich das mal so? Was war so richtiges Gräber dieses Jahr? So Box-Office-Bombs?
Ja.
Red One, hast ja gesagt, können wir so, ist eine Diskussionsfrage, weil er nicht lange im Kino war. 180 Millionen eingespielt bei 350.
Ist ja jetzt auch gerade eben diese News, die ich vorgelesen habe, ja.
Genau. Größtes Grab, Megalopolis.
Ja.
120 Millionen gekostet, 13,8 Millionen eingespielt.
Ah ja, das ist übel.
Das ist ein Zehntel. Argyle, 200 Millionen gekostet, 96 Millionen eingespielt.
Ja, auch fies.
Borderlands. Erinnert sich noch an Borderlands.
Ich
115 ja. Millionen und 33 eingespielt.
Ja, ach, Hilfe.
Dann wusste ich nicht, dass To the Moon so teuer ist. Den mochte ich ja richtig gerne. Der war richtig teuer.
Na, dieser To the Moon, der hatte ja dazu geführt, dass Apple ihre Kinostrategie dieses Jahr überdacht haben. Als To the Moon im Kino so sehr gefloppt ist, haben die ja den Kinostart von Wolves gecancelt, der dann nur noch auf Apple gelaufen ist. Und ich glaube, das machen sie jetzt für die Zukunft immer so.
To the Moon hat halt 100 Millionen gekostet. Naja, ich glaube, ist nicht F1 nächstes Jahr mit einer Apple-Produktion?
Ich glaube, ja.
Das wird ein Kinostart auf jeden Fall. Das wird kein Direct-to-Stream.
Ja, ja, und der hat ja auch, da reden die Leute ja von 350 Millionen Dollar oder was der gekostet haben soll.
Dabei Kraven the Hunter muss man noch sehen, wo es hinläuft, aber das wird auch eine richtige Flop-Nummer. Horizon. Kevin Costners große Versuch, dieses Jahr im Kino den Western wieder breit zu machen, hat richtig Geld gekostet. Der von dir gesehene und von mir auch nochmal angesprochene letzte Woche, Here, von Robert Zemeckis, hat 45 Millionen gekostet und nur 13 eingespielt. Ja. Hat auch richtig Geld gelassen. Dann The Ministry of Ungentlemanly Warfare hat nicht mal die Hälfte eingespielt seines Budgets, genauso wie der katastrophale The Crow. Nur mal so ein bisschen die Top 10 kurz abzubilden.
Ja, für Lionsgate war das ein katastrophales Jahr, also richtig krass, wie viel die auch dieses Jahr, ne, da war The Crow, da war Borderlands, war glaube ich ja auch von denen, wenn ich mich recht entsinne, dann hatten sie diesen Backman, den du neulich vorgestellt hattest, sie hatten
Der wird die nicht so viel gekostet haben, aber
sie hatten diesen Halle Berry-Film, wie hieß der, wo sie sich angeknotet haben ans Haus, habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Never Let Go.
Genau.
Und ist es nicht auch Furiosa? Nee, es ist Warner, ne? Hat Lionsgate nichts mehr zu tun,
nee,
oder?
Nee, aber The Crow war auch noch.
Ja.
Oder den hatte ich jetzt schon genannt. Um mal zurückzukommen, in dieser Liste, der erste Film, der nicht auf einem Franchise basiert, Robert, auf Platz 22 kommt If von John Krasinski, der eigentlich auch schon als Flop gilt. Ne? Vorher hast du so Sachen wie Quiet Place, Garfield, Joker, Ghostbusters, Alien Romulus, den ich aus dieser ganzen Liste noch am wertigsten fand, Twisters, Kingdom of the Planet of the Apes, ja, und dann eben If mit 190 Millionen Dollar, die der eingespielt hat. Und das ist bitter. Auf der 22, der erste Originalfilm, also mit einer Story, die nicht schon mal irgendwo, wobei, nee, Quatsch, ich rede Müll. The Wild Robot, aber The Wild Robot basiert ja auch auf einer
Buch,
stimmt,
auch
bekannte
Buchreihe,
If hat sich John Krasinski ja komplett selbst ausgedacht. Auch wenn es nicht wirklich auffällt, muss man sagen. Ja, also das ist das Jahr, wir gucken.
In Deutschland finden sich die auch alle übrigens wieder, nur dass da wir noch die Schule der magischen Tiere 3 und Chantal im Märchenland haben. Mhm. Ist das die meistgeklickteste Review dieses Jahr bei dir? Ich bin gestern mal durchgegangen auf meiner Serienliste und ich hatte das Gefühl, das war die meistgeklickte Review, Chantal.
Nein, tatsächlich nicht. Die meistgeklickte Kritik auf meinem Kanal war dieses Jahr Joker 2. Also ich war generell sehr überrascht, was dieses Jahr so bei mir auch funktioniert hat. Vielleicht mal, um mal auch einen Einblick zu geben. Ich fand, dass das generell ein sehr erfolgreiches Jahr
gewesen. 3 Millionen hast du verdient dieses Jahr mit YouTube?
Nee, das ist nur Nachsteuern. Ne? Nachsteuern, das sieht ganz viel. Nee, es ist ein wirklich gutes Jahr gewesen. So auch, und ich war überrascht, wie viele Videos, wie gut sie funktioniert haben. Joker hat fast 500.000 Klicks, also es ist nur 5.000 Klicks von der 500.000, also von der 500.000 Marke entfernt. Dann hatte ich ein paar Tage später nochmal ein Video gemacht, wo ich versucht habe, mal zu erklären.
Aber jetzt könnte ich auch die Statistik rausholen und sagen, ist ja im Vergleich zu Manta Manta 2 ganz schön schwach.
Ja, aber Manta Manta war auch so ein, also das habe ich auch nicht verstanden, warum der so durch die Decke gegangen ist, aber dafür hatte ich dieses Jahr das Video über deutsches Kino und das ist ja auch extrem erfolgreich gewesen. Aber wenn
hat das noch eine Million Klicks gar nicht geknackt? Das war das schon
ziemlich schnell. Nee, ist jetzt bei 974.000.
Da hast du einen rausgezaubert.
Ja, aber also manchmal weiß ich dann halt auch nicht, was los ist und bei Joker war es genauso. Also ich habe immer das Gefühl, dass bei manchen Kritiken, da muss dann irgendwie alles zusammenkommen. Aber ne, wir haben ja alle diese Kritiken gemacht. Aber ich glaube, bei jedem war Joker sehr erfolgreich. Das war bei mir aber tatsächlich die am meisten gemacht hat. Und dann als nächstes Gladiator. Gladiator 2 ist auch super erfolgreich dieses Jahr gewesen als Kritik. Und ich glaube, dann müsste als nächstes Chantal im Märchenland kommen. Ja, Chantal im Märchenland ist dann die mit 350.000 die nächste große Kritik.
Und dafür, dass dieses Jahr immer noch so im Sog des Doppelstreiks lag und vieles geschoben wurde und viele Blockbuster nächstes Jahr erst kommen und übernächstes Jahr, ist das schon bemerkenswert.
Ja, wobei was ich schade finde, ist, man merkt es natürlich, das sind bei mir alles Kritiken zu Filmen, die ich verrissen habe zum Teil. Gladiator habe ich noch die halbwegs positivste Wertung gegeben, wobei 2 Sterne habe ich, glaube ich, gegeben, also richtig beglückt war ich davon auch nicht. Man hat schon auch das Gefühl, dass man bei den Zuschauern auch merkt, die sind auf so einem Zug mit aufgesprungen, wo es Spaß macht, die Fackeln rauszuholen. Man hat eher einen zynischen Blick auf die Filmlandschaft, was natürlich auch geprägt wird von uns Film-YouTubern, muss man klar sagen, ne? Die dann immer wieder auch in Videos oder auch in Podcasts sagen, oh, das wird immer düsterer alles, die Blockbuster werden immer schlechter. Ja, es ist natürlich so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es dann auch heraus und es schallt dann
Nachrichten
so heraus.
Nachrichten und, weißt du, dass negative Überschriften deutlich besser geklickt werden. Aber im Grunde sehe ich das schon so. Ich finde gar nicht, dass die Wortwahl irgendwie schärfer wird, sondern wenn wir Sachen lieben und mögen, dann formulieren wir das ja auch. Und wir sind jetzt gerade so bei dieser Bodenbildung dessen, dass Hollywood dieses Jahr erkennen musste, dass aus diesem Franchise-Gedanken und Superhelden-Gedanken nicht mehr Verlass ist und das Publikum das auch quittiert. Aber dementsprechend sieht man auch noch mal einige verzweifelte Versuche zu gucken, ist es denn wirklich so schlimm? Und das mündet dann halt darin, dass man so vieles vorgesetzt bekommt, was dann nicht unbedingt funktioniert. Und das wird natürlich dann auch mit dem, wie wir es empfunden haben, wiederum quittiert. So in seiner Schärfe im Lob, aber auch manchmal in, ich will nicht sagen Wut, in ja, der Enttäuschung.
Also ich fand es schön, ich hatte bei mir die Reihe gestartet der 70 besten Filme aller Zeiten und die ist tatsächlich sehr erfolgreich geworden im Vergleich. Ne? Weil es jetzt keine, gerade so Reihen, so Serien, da merkt man dann immer, mit jedem Teil werden die Klicks eigentlich immer weniger, weil die Überschriften dann auch nicht sein können wie krasse Absturz, so ein Mist, so eine Scheiße, sind die nicht so sichtbar auf YouTube. Und da finde ich schön zu sehen, dass es doch aber auch funktioniert. Die Leute wollen auch über gute Filme informiert werden. Das finde ich auch ganz gut. Also ich merke auch bei mir, das Format Just Watched, wo ich immer Dinge sammle und dann halt auch immer die kleinen Filmtipps gebe, wo dann Sachen drin vorkommen, die als große Kritik nicht funktionieren würden. Die Leute gucken das Format sehr, sehr gerne, eben genau deswegen. Und da merkt man eben, das ist auch der Wunsch da, immer noch diese kleinen Geheimtipps herauszufinden. Denn wenn Leute nur 2-mal im Jahr ins Kino gehen, weil es zu weit weg ist, weil es scheiße geworden ist, weil die Leute laut sind, ne, all die Gründe, die wir euch nächste Woche von euch auch nochmal vorlesen werden, dann wollen die nicht mittelmäßig unterhalten werden für den Preis von 20 Euro.
Ich habe auch gemerkt, jetzt, wo ich die Rankings zum Jahresende zusammenschreibe, dass ich das wieder mal öfter machen kann. Ich habe das ja früher ganz regulär gemacht. Ich habe ein Video mal gemacht, die besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre. Und ich sehe gerade, das ist schon wieder 8 Jahre alt, das Video. Das hat aber auch 1,4 Millionen Klicks. Das haben richtig viele Leute damals angeschaut. Und
das sind All-Time-Brenner. Ne? Also ich merke da auch so, dass bei mir die Rankings, die ich bringe, wenn die schwach starten, das wird sich über die Jahre konsolidieren. Da kommen dann immer mehr dazu. Dadurch macht es dann schon Sinn. Ich habe dann immer das Gefühl, nach ein paar Jahren sind so Listen wie die besten Horrorfilme aller Zeiten oder die besten Actionfilme dann fast schon immer update-würdig. Bei dir würde das also tatsächlich fast passen. Ne?
Ja, voll, voll. Deswegen. Vielleicht mache ich das im nächsten Jahr mal wieder, weil ich hatte gestern Nacht so mir Sachen zusammengeschrieben, dachte, ach, eigentlich ja ganz cool. Ne? Ja. Weil ich mochte das gerne.
Ich wollte mit dir mal das Jahr durchgehen, weil wirklich durch die Monate einfach mal schauen, was ist so gekommen. Also ich will jetzt nicht jeden einzelnen Film besprechen, aber so im Schnelldurchlauf wollte ich mit euch mal durchgehen, was lief denn dieses Jahr, was haben wir besprochen und wollte auch mal gucken, was waren so in den Monaten. Ich habe nicht für jeden Monat eine gefunden, aber schon, ich habe versucht, News-Stories rauszusuchen, die manchmal weird waren und die uns dieses Jahr beschäftigt haben. Ein paar davon haben wir ja angesprochen, davon findet sich nicht alles hier. Also zum Beispiel auch die Sachen um Megalopolis, da gab es ja eine große Kampagne bezüglich der Trailer, in denen sie einfach gelogen haben. Wenn ihr euch daran noch erinnert, es war da so, dass der Trailer geworben hat mit Zitaten, die so nie getätigt wurden und dann wurde der Trailer runtergenommen und es war dann nur ein weiterer Baustein auf dieser Straße des Schwachsinns, die Megalopolis hingelegt hat. Das Jahr begann mit Mist, fand ich. Ja, ich habe gleich als erstes The Beekeeper gesehen, hat es bei mir tatsächlich in meine Liste der schlechtesten Filme reingeschafft. Wir hatten neulich ja mit Björn Schaller den Mann da, der die deutsche Synchro zu verantworten hatte. Und für mein Video der schlechtesten Filme habe ich mir jetzt die deutsche Version nochmal angeguckt und hatte so Björn im Hinterkopf, ne, der hier im Podcast, der erzählt hat, dass er sich versucht hat.
Mit der Gurke.
Unter anderem mit der Gurke. Aber es ist mir auch noch mehr aufgefallen. Also selbst wenn die Präsidentin mit ihrem Sohn redet, haut die da Sprüche raus, die niemand so sagen würde. Und selbst mit diesem Hintergrund und diesem Gespräch, was wir mit Björn hatten, ich kann diesen Film einfach nicht besser finden, als er ist, denn der ist totaler Rotz. Der fand ich richtig übel.
Ich habe übrigens, ich gucke gerade meine ganzen Sachen zusammen, wir hatten ja Poor Things relativ früh gesehen, aber ich hatte Holdovers im Januar nachgeholt. Und das war ein ganz, ganz toller Film, der, wo ich sagen muss, wenn ihr jetzt gerade noch in den Weihnachtsvibes seid, weil der spielt ja um Weihnachtsferien, ist der dieses Jahr ein richtig schöner Heimkinotitel, würde ich sagen, zur Weihnachtszeit, sich den anzugucken. Ja. Da hat's richtig gemenschelt. Der war richtig, richtig schön. Aber ja, The Beekeeper war ziemlicher Müll.
Night Swim gab es noch. Jahr. Night Swim.
Night Swim, den habe ich hier.
Erinnerst du dich an den?
Ja, ich weiß. Der auf den Kurzfilm basierenden, aber ich habe hier immer meine Listen der besten und schlechtesten Filme von jedem Monat und ich wundere mich, warum er hier nicht drin ist. Aber ist ja auch egal. Ich hatte diesen ganz schlimmen The Palace gesehen, diese Silvesterfeier von Roman Polanski in den Alpen.
Oh, den hatte ich mir gespart. Das war
auch richtiger Müll. Richtig Schande.
Der große Hit des Monats war ja, oder man muss sagen, zwei Hits gab es. Es gab Zone of Interest, der bei den Oscars auch...
Das ist im Februar gestartet.
Ach, ist im Februar gestartet. Der wurde uns schon gezeigt in dem Monat. Und der hatte da aber schon sich in den News Stories wiedergefunden, weil der überaus erfolgreich gewesen ist für einen Film dieser Bauart. Wurde dann aber in den News Stories noch weit überholt von Anyone But You, beziehungsweise Wo die Lüge hinfällt, der großen... Es wurde gefeiert als die Rückkehr der Romantic Comedy. Sydney Sweeney und, wie hieß er noch gleich, Glenn Powell. In einem unfassbar unromantischen Film. Ich fand den so scheiße. Die Chemie zwischen den beiden war so schlecht. Und ich dachte so, okay, damit startet das Romanzenjahr 2024 und wird quasi ausgerufen als, Romantic Comedies are back. Und ich dachte, dann bleib doch lieber weg, weil das ist ja ganz schrecklich.
Der wurde ja dann irgendwo auch mit diesem Anne Hathaway Amazon Prime Film dann noch ergänzt, der richtig gut lief.
Ja, den hast du dir ja auch noch angeguckt, ne?
Ja, der war schön. Du bist im Februar, Zone of Interest, All of Us Strangers. Das war ja mein Lieblingsfilm des Monats.
Ja.
Für viele war es Dune, der rauskam im Februar, die gesagt haben, ich war ja ein bisschen hinten dran, ich fand den ein bisschen schwächer als den ersten Teil. Und wir hatten da auch mit Schock einen spannenden deutschen Film, den du ja letztens im Flugzeug nachgeholt
hast. Den habe ich erst nachgeholt, ja. Ich hatte noch Lisa Frankenstein gesehen, der jetzt skurrilerweise auf allen möglichen schlechtesten Listen auftaucht. Ich fand ihn richtig nett.
Ja, ich mochte den auch gerne.
Ich mag aber auch Catherine Newton, heißt sie, glaube ich. die ist richtig stark in dem Film. Und Argyle, hattest du gerade schon gesagt, habe ich gar nicht verstanden. Einen Film, der mit der Katze von Claudia Schiffer beworben wurde, weil das ist, glaube ich, die Katze von Claudia Schiffer. Matthew Vaughn.
Die das mitproduziert.
Genau. Ja. Matthew Vaughn ist ja ihr Mann, der hat den Film gedreht, und man fragt sich, was war das? Ja, irgendeine Buchautorin kommt in eine Situation, wo sich herausstellt, das ist gar kein Buch oder ihre Geschichte wird real, einfach nur Schrott, ganz schlimm.
Das war auf jeden Fall die Zeit, in der Sydney Sweeney Anfang des Jahres so überpräsent war.
Ja.
Dann war Madame Web der große Reinfall und für Sony wahrscheinlich auch die Erkenntnis, oh, wir lassen wahrscheinlich die Finger von der ganzen Nummer. Sie hatte also diese, wo die Lüge, nee, Liebe hinfällt. Sie hatte diesen Madame Web und der beste Film von ihr war, und mir ist der Name entfallen.
Immaculate? Dieser Nonnenfilm?
Nee, da war sie besser, aber ich habe den hier nicht in meiner Liste drin, diese Agentin, die verhört wird.
Ah, ja, wie hieß denn der?
Der hieß mit P, würde ich sagen, was.
Da haben uns nämlich alle gesagt, dass der so toll
sein.
Genau,
den habe ich nachgeholt, das ist auch wirklich nicht schlecht und das ist auch ein wahres Verhör, was bei ihr stattfindet, eine FBI-Mitarbeiterin, die Hausbesuch bekommt.
Ja, Reality.
Reality.
Mhm.
Da war Sydney Sweeney auf einmal mit 4 Filmen im Frühjahr oder Winter da und danach war es das.
Ja, Immaculate fand ich ja auch leider ganz schrecklich und leider finde ich sie auch immer scheiße in diesen Sachen. Ganz viele Leute sagen mir dann immer wieder Euphoria. Ich hoffe, dass sie im 2025 oder wann auch immer man sie wiedersehen wird im Kino mal wieder beweisen kann, dass sie da auch irgendwie was auf der Leinwand könnte. Weil als nächstes macht sie ja Barbarella. Es wird ein...
Jane Fonda. Warte, sag's nicht. Wie hieß denn nochmal das Ding mit Pamela Anderson?
Nee, das ist... Oh Gott, wie hieß denn der nochmal?
Auch was mit Rella.
Ja,
ist
ja.
Das nicht auch irgendwas?
Barbed Wire.
Oh, keine Ahnung, warum ich jetzt auf Barbarella...
Ich kann total nachvollziehen, dass du das durcheinander gebracht hast. Aber Barbed Wire, nee, es ist was anderes gewesen. Barbarella ist mit Jane Fonda gewesen, die ist so ein alter Erotik-Klassiker, kann man sagen. Spielt, glaube ich, im Jahr 40.000 und es gibt dann unter anderem irgendwann einen Bösewicht, der hat eine Orgasmusmaschine, mit der er Barbarella zu Tode orgasmieren möchte. Ganz weirder Film, also ein bisschen sexy. Zu Sex kommen wir übrigens gleich. Da gab es nämlich eine große News-Story. Erstmal wollte ich noch sagen, was ich zu Madame Web ganz interessant fand, war nicht nur, dass der Film einer der ersten dieses Jahr wieder war, in so einer langen Liste von Filmen, wo man das Gefühl hatte, eine Trailer-Kampagne gesehen zu haben, die dann Szenen gezeigt hat, so war es ja zuletzt ja auch bei Craven, die im Film gar nicht vorkamen. Da wurde ja übelst so geworben mit Sydney Sweeney und Co., also diesen ganzen Spider-Girls, die dann diese Kostüme im Trailer tragen und die haben sie im Film gar nicht. Das fand ich ganz weird. Und was ich auch interessant fand, war die PR-Kampagne. Die PR-Kampagne bestand nämlich daraus, dass Dakota Johnson durch die Welt und alle möglichen Interviewauftritte zieht und eigentlich sich durchgehend anmerken hat lassen, dass sie überhaupt keinen Bock auf den Film hat. Hat mehrfach betont, dass es das letzte Mal gewesen ist, dass sie in so einem Film mit dabei war und sie hätte vollstes Verständnis, dass die Leute diesen Film nicht mögen. Ja, es gab unter anderem ein Interview, das lasse ich euch mal jetzt hier einspielen. Da wird sie gefragt, ob sie weiß, wie die Spider-Man-Filme heißen aus dem Spider-Man-Universe mit Tom Holland. Und das hier ist ihre Antwort.
Can you name the 3 Spider-Man Tom Holland movies?
Yeah.
Should I just go on faith?
Yeah. Oh. Spider-Man, here he comes.
Here he comes, yes.
That's number one.
Yep.
Spider-Man, and he's back. And the other one, the last one is the Goblet of Spider-Man.
Need a vacation.
Harry, Spider-Man and the Goblet of Man.
Eigentlich muss ich sagen, finde ich es ganz lustig. Man merkt ihr an, sie nimmt das alles mit einem Augenzwinkern. Aber wenn du als der Star eingestellt wurdest, um diese Figur zu spielen und offensichtlich überhaupt nicht da sein willst und offensichtlich gar keine Ahnung hast, was du da machst, das finde ich dann, weiß ich nicht. Sich dann hinterher so darüber zu stellen, moralisch vor allen Dingen auch, und mit dem Finger auf die Comicfilme dann insgesamt zu zeigen, finde ich ein bisschen widerlich, muss ich sagen. Hat mir nicht
dabei
gefallen.
Hat sie mit Daddy-O einen Film gehabt, den ich wirklich gerne mochte dieses Jahr.
Wann kam der denn? Irgendwann
das war
Mitte
so
des Jahres,
ganz
ne?
Kleiner mit Sean Penn, so eine Autofahrtnummer durch New York.
Ja.
Den mochte ich wirklich gerne.
Große Story im März war Civil War. Der kam, glaube ich, dann Ende März raus bei uns. Ich glaube, hat es
im April, um ehrlich zu sein, aber ja.
Ja, sorry, ich habe meine Liste hier geordnet.
Ich habe sie immer nach Release und du hast sie nach Watch.
Genau,
nach
wann habe ich gesehen? Aber ist egal. Civil War hat mich leider nicht so abgeholt, muss ich sagen.
Mich volle Möhre.
Ja, du hast es in der Liste der besten Filme drin, ne?
Ich habe sie noch nicht zusammengestellt, die Liste, bei mir kommt es jetzt erst. Ja. Aber wird sein, ja, das. Challengers ja auch, aber das ist, glaube ich, ein April-Titel. Auf jeden Fall Civil War. Habe ich auch noch ein paar Mal zurückgedacht und dachte, den mochte ich. Den mochte ich wirklich gerne.
Für mich liefen in dem Monat zwei Actionfilme, auf die ich mich gefreut hatte. Nur einer davon war gut, nämlich Roadhouse. Das war so eine Rückkehr in die, ja, neben Carry On, der diesen Monat ja gestartet ist, so die zweite große Rückkehr in die 90er. Hätte auch ein Jean-Claude Van Damme-Film locker sein können mit Kampfszenen, die mir Spaß gemacht haben. Der andere Film, Monkey Man, hat mir nicht so gefallen. War eher so eine Enttäuschung zwischen vielen Action-Enttäuschungen dieses Jahr. Eine Action-Enttäuschung war für mich, dass der neue Film von Gareth Evans, nämlich Havoc mit Tom Hardy, immer noch nicht gekommen ist. Der soll jetzt endlich nächstes Jahr auf Netflix oder im Kino aufschlagen. Ich habe mittlerweile schon den Überblick verloren, wo er jetzt überhaupt kommen soll.
Ich mochte sehr gerne American Fiction. Der lief ja leider nicht im Kino. Kam im März aber raus. Richtig feingeschriebenes Drehbuch mit Jeffrey Wright in der Hauptrolle. Also wenn ihr, ich glaube, das ist ein Amazon Prime-Titel. Der war auch mehrfach Oscar-nominiert letztes Jahr. Gebt euch den mal. Amerikanische Fiktion, American Fiction, richtig gutes Ding. Wir hatten aber auch Chantal im Märchenland im März. Und das ist der Film, der zwar bejubelt wird, aber nicht mal mehr die Hälfte der Zuschauer von Fuck You Goethe 3 erreichen konnte.
Ja, ja.
Ganz. Was die Menge angeht. Und das ist natürlich auch eine Aussage.
Das ist auch das Ceiling, ne? Also wie viel hatte jetzt die Schule der magischen Tiere 3 als erfolgreichster deutscher Film des Jahres eingespielt? Hast du deine Zahlen?
Das ist gar keine. Wir in Deutschland messen wir immer nur nach Zuschauern.
Ah, ja.
Schule der magischen Tiere 2,935 Millionen Besucher und Chantal im Märchenland 2,729 Millionen Zuschauer.
Ja. Ja. Und ich glaube, Fuck You Goethe
1. Ich kann es ja auch in Geld sagen. Ich kann es ja auch in Geld theoretisch sagen.
Nee, das brauche ich gar nicht. Ich glaube, okay, weil das gut sind ja die Messwerte. Ich glaube, Fuck You Goethe 1 hatte ja noch 6 oder 7 Millionen Zuschauer in Deutschland, wenn ich mich recht entsinne. Also,
ich glaube, das Franchise hat zusammen, alle drei haben zusammen, ich glaube, 21 Millionen.
Boah, das ist krass.
In die Richtung gehabt. Ja, die sind sehr, sehr gut. Deswegen auch Chantal ein spannender Indikator für Kanu des Manitou nächstes Jahr, dass man da mal darüber schaut.
Ja. Ja,
da kann man auch so einen Vergleich ziehen. Der großartige Challenger ist im April. Da habe ich ja gerade drüber geredet. Ist quasi der Film von Luca Guadagnino vor Queer, weswegen er dieses Jahr zwei Filme rausgebracht hat, was ordentlich ist. Damit ist er ein zweiter, na, wie heißt der? The Lobster und
Yorgos Lanthimos.
Yorgos Lanthimos, ein zweiter Yorgos Lanthimos, der ja auch mit Poor Things und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen
Kinds
von dem
Kindness.
Film mit den Kinds of Kindness, auch zwei Filme dieses Jahr in die Kinos gebracht.
Du bist schon
Challengers, gutes Ding.
Du bist schon vorgesprungen in den April. Challenger ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Im März wollte ich noch ganz kurz sagen, gab es noch einen der schlechtesten Filme, die ich in meiner schlechtesten Liste gar nicht erwähnt habe, weil lohnt sich auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich wollte ganz kurz erwähnen, dass Blumhouse mich nie enttäuscht. Ja, nachdem Night Swim, dieser Film mit dem Swimmingpool, der nicht gruselig war, rausgekommen war, sie dann gleich 2 Monate später mit Imaginary, erinnerst du dich an den? Mit diesem,
der die Puppe, das Kuscheltier,
mit diesem,
ne?
Teddybären, der, ja, also der war grausig. Ich hatte auf Letterboxd eine Kritik geschrieben, die lautete so: Liebes Tagebuch, heute war ein schöner Tag, bis ich Imaginary sehen musste. Bis morgen, dein David. Das war die Kritik. Mehr ist mir da gar nicht so eingefallen, weil das wirklich so, ich habe den geguckt, merkte, wie ich schlechte Laune bekomme und habe dann gedacht so, ey, bei Blumhouse weißt du auf jeden Fall, woran du bist.
Aber im April wurdest du von einem Horrorfilm überrascht, wo du dich dann gefragt hast, wer ist denn Akasha Stevens?
Ja, ja, das stimmt. The First Omen hat mich so umgehauen, dass ich jetzt am Ende des Jahres echt überm Überlegen war. Also nicht nur, ich fand das Jahr Horror, aus Horrorsicht fand ich richtig stark. Da waren ein paar richtig tolle Sachen dabei. Wir hatten Smile 2, First Omen, Abigail kam auch noch im April, beziehungsweise ist vielleicht auch im Mai gestartet und wurde uns zu früh gezeigt. Aber auf jeden Fall, den fand ich auch nicht übel, diesen Vampirfilm. Was hatten wir noch? Late Night with the Devil werden wir in einem der nächsten Monate dann noch haben.
Spiders,
genau. Den fand ich auch nicht schlecht. Also es waren echt ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, uihui. Und First Omen hatte das so ein bisschen eingeleitet. Den hatte ich nicht kommen sehen, weil er mal was anderes probiert hat.
Blink Twice würde ich vielleicht sogar auch noch sagen. Ob man den als Horror, ich weiß es nicht ganz, aber so als Psycho irgendwie Psycho-Ding.
Ja, genau. Der war auch nicht schlecht. In dem Monat habe ich sonst gar nicht viel geguckt. Ich habe dann auch gemerkt, so, es gab dieses Jahr auf jeden Fall so ein paar Monate, da habe ich mich schwer getan.
Ja, der großartige Rebel Moon 2.
Ja, so, und der vergällt einem dann so richtig so. Ich hatte noch einen Film geguckt, Are You There, God? It's Me, Margaret. Den fand ich auch richtig toll. Der lief, glaube ich, auf Amazon.
I must. Was? Increase my
breast. Irgendwie so. Ganz schöner Coming-of-Age-Film, den mal wieder keiner mitbekommen hat. Vielleicht ein kleiner Geheimtipp. Und dann gab es noch Godzilla X Kong. Und Arthur the King, den haben wir auch noch geguckt mit...
Ja, als Hundemenschen. War schön.
Ja, der war tatsächlich gar nicht so übel. Ging aber besser. Achso, wir haben auch noch The Fall Guy gehabt. Den fand ich... Also für mich einer der schwächsten des Jahres.
Ja, ich gehe gar nicht so über die, also bei mir sind die, ich habe mal so eine Mittelfeldlinie, da verliere ich dann gar nicht so viele Worte drüber, weil viele größere, teure Filme sind bei mir so sehr im Mittelfeld gelandet dieses Jahr, dass ich so merkte, das macht mit mir nicht besonders viel.
Ja, und Love Lies Bleeding würde ich in dem Monat noch erwähnen wollen. Den fandst du ja leider nicht so gut. Eine Bodybuilder- Gangster.
Was redest du? Ich fand den nicht so gut.
War das nicht so? Ich erinnere mich, dass du den nicht so gut. Das Ende fandest du nicht gut, ne?
7 von 10 Punkten ist doch nicht schlecht.
Ja, ich habe dem 8 gegeben, Robert. Du kannst ihm noch nicht weniger geben als ich.
Na gut, das ist.
Was ist denn jetzt los?
Ja, der ist ja erst im Juli gestartet. Du springst aber hier auch durch.
Das stimmt, ich hatte den beim
Fantasy. Wenn du so viel früher guckst, du guckst sie so früh.
Ja,
deswegen muss ich erstmal suchen, wo ich ihn finde.
Ich hatte den beim Fantasy Filmfest geguckt. Ja, es tut mir leid. Das haben wir uns wenig abgesprochen. Ich hätte vielleicht auf die, ich habe einfach meine Letterbox-Liste aufgemacht und da sehe ich dann ja, an welchem Tag habe ich es geschaut. Und das ist manchmal sehr viel früher.
Der Mai hatte sowas, du hast schon gesagt, Late Night with the Devil. Der war insgesamt nicht so stark, fand ich, der Mai. Mit May, December kam dann ein Film, der seit einem Jahr auf Netflix, glaube ich, schon in den USA raus war, auch bei uns mal ins Kino. Ich glaube, da sind wir das erste Mal so überrascht gewesen, am 1. Mai, wie gut Planet der Affen 4 aussah. Das war ein sehr schönes Worldbuilding. Mhm. Da war ich sehr skeptisch nach der starken, vor allem immer stärker werdenden Trilogie, die Matt Reeves im 2. und 3. Teil gemacht hat, ob der 4. Teil was kann. Aber der sah dann wirklich richtig gut aus im Kino. Und wir haben auch noch diesen kleinen, auf Sprache verzichtenden Robot Dreams gesehen.
Ja, der war...
Der auch noch eine Empfehlung ist für, sage ich mal, Leute, die Animation für Erwachsene mögen.
Einer der großen Animationstipps dieses Jahr, wenn ihr da mehr haben wollt, dann schaut meine Liste der besten Filme. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist die schon draußen. Da sind gleich 3 Animationsfilme drin, unter anderem Mars Express, der, glaube ich, auch im Mai oder Juni bei uns auf DVD aufgeschlagen ist und zu leihen ist. Den gibt es jetzt mittlerweile bei... Wollte ich als Service-Nachricht mal vermitteln. Auf Amazon Prime ist der gerade inkludiert. Mars Express ist so ein französischer Film. Zukunft, Roboter, gleichzeitig aber auch Film Noir, Krimi. Sehr spannende Mischung, hat mir sehr gut gefallen. Neben Robot Dreams so Indie-Highlight. Furiosa war für mich, also ich glaube, es war die größte Enttäuschung des Jahres. Weil Alien Romulus war ich ja auch nicht ganz begeistert. Aber Furiosa, ich war sicher, dass der krass wird. Und dann war er es nicht. Also der hat dann eine große Actionsequenz, die aber sich weitestgehend aus dem speist, was der Mad Max Fury Road Vorgänger schon gemacht hat. Und ansonsten war das so, der war uneben. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass...
Es war schwer zu greifen, dass derjenige, der eben Fury Road gemacht hat, dann diesen Film auch macht. Und der so auch so digital und so einfach nicht so aussieht, als würde das in die andere Welt hineinpassen.
Ja, es hat mich echt enttäuscht. Aber wir haben im selben Monat auch was gesehen, nämlich Hope and Glory, den Mad Max Fanfilm. Was mal interessant war, so in diese Welt auch hineinzublicken, also so abseits des ganz so Professionellen. Und die haben diesen Film jetzt, glaube ich, vor 2 Monaten erst auch nochmal im Zoopalast hier in Berlin gezeigt, auf großer Leinwand. Also der ist ein bisschen herumgewandert. Fand ich schön.
Schön zu sehen.
Das mal zu sehen.
Dass da so Fankultur angenommen wurde. Ja. Und das auch George Miller erlaubt hat, ne, dass der da dahinter war. Wir hatten, der Bodensatz des Monats war Atlas. Jennifer Lopez hat es wieder versucht und es gescheitert.
Generell, also ich fand, Netflix hatte wieder ein übelst beschissenes Jahr. Also Atlas kam im Mai, dann gab es in dem Monat davor Unfrosted. Das ist die Geschichte der Pop-Tarts gewesen. Ja. Das hat nicht funktioniert. Dieser Under Paris, dieser High-Film, oh, super schäbig.
Der war so einen weirden Hype hatte auf jeden Fall. Jetzt am Ende des Jahres kamen sie mit Carry On und Rebel Rich um die Ecke. Da hatten sie dann 2 Sachen, die wirklich was konnten. Ne?
Mhm. Im April ist, habe ich gerade übersprungen, im April ist übrigens noch was passiert, das hat mich total überrascht. Das war dieses Jahr eine der News-Stories, die ich nicht abkommen sehen. Denn Quentin Tarantino hatte ja angekündigt, er macht einen Film, den letzten, den 10. The Movie Critic sollte er heißen.
Stimmt.
Es war nicht so ganz klar, worum es geht. Aber er hatte im Grunde schon angekündigt, Brad Pitt soll da die Hauptrolle mitspielen. Und dann wurde der plötzlich aus dem Nichts gecancelt.
Weil, was war denn das? Weil da eben zu viel schon wieder bei rausgekommen ist oder so. Das war, glaube ich, der Grund.
Gab es einen Grund? Ich glaube, der hat einfach das Interesse verloren. Ja. Ich bin ja der
Ansicht, dass er sich... Er hat gesagt, sein 10. Film, weil er sich ja da so einen Druck macht, dass der Schluss ist, der muss perfekt sein. Und dieses Skript ist für ihn zwar gut, aber ist nicht perfekt. Das war so seine Aussage. Deswegen, ich glaube, ob der 10. Film wirklich kommt, ich glaube, der wird vorher sagen, wisst ihr was, ich mache doch mehr Filme und dann geht der Druck raus und dann macht er die. Also keine Ahnung, woher die Idee kommt, dass er 10 Filme machen muss und das war's dann.
Ich verstehe es auch nicht. Im Mai kam eine sehr interessante Studie raus, da haben wir hier gar nicht drüber gesprochen, aber die passt ganz gut ein bisschen dazu, dass wir dieses Jahr eigentlich relativ häufig über Sex gesprochen haben. Letztes Jahr gab es ja mit Saltburn ganz am Ende des Jahres oder bei uns auch noch am Anfang des Jahres hier, gab es zum Beispiel die legendäre fast schon Badewannensequenz. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, was da passiert. Poor Things hatte übelst viel Sex. Und dieses Jahr hatten wir, wie ich finde, auch ein ganz schön erotisches Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hatten Drive Away Dolls von, ich glaube, Ethan Coen. Baby Girl startet jetzt erst. Queer hast du gerade erzählt. Challengers.
All of Us Strangers. Love Lies Bleeding. The Substance.
Ich finde, die unangenehmste Sexszene des Jahres hatte Kinds of Kindness. Erinnerst du dich?
Da gibt es fand ich super. Die Videosequenz, meinst du, die man sieht?
Ja, oh, das fand ich super unangenehm.
Heiß geliebt.
Ja, aber und jetzt möchte man meinen, kommt der Sex vielleicht zurück ins Kino und dieses Studio hat herausgefunden, nee, ist nicht so. Wirkt, glaube ich, auf den ersten Blick so, aber das sind so die wenigen Filme, die wir gerade wahrnehmen. Es gab nämlich eine Studie, die hat der Datenanalyst Stephen Follows durchgeführt und nach der gab es im Jahr 2023 40% weniger Sex all around im Kino als noch im Jahr 2000, also vor 23 Jahren. Was sie gemacht haben, ist, sich die Top 250 Filme des Jahres anzugucken, also die erfolgreichsten Filme des Jahres.
Ja.
Und haben mal geschaut, wie viel nackte Haut, manchmal auch einfach nur Küssen ist da drin. Es geht nicht immer nur um Sexszenen, sondern auch einfach nur um erotische Inhalte. Da kann man auch einfach ein bisschen Petting oder so haben. Das zählt dann zu erotischen Inhalten. Und das ist, wie gesagt, 40% weniger. Der größte Unterschied ist im Actionkino. 70% weniger Sex oder Geknutsche gibt es im Actionkino, weil unsere Helden heutzutage, sowas wie Dwayne Johnson oder so, ich habe neulich ein Video gesehen, da hat jemand darüber gesprochen, es gibt einen einzigen Film, wo Dwayne Johnson am Ende des Films eine Frau küsst und das ist, glaube ich, Hobbs & Shaw und das ist trotzdem auch noch die unangenehmste Sequenz. Also es, Liebe gibt es nicht mehr in solchen Filmen. Auch Romanzen haben 20% weniger Sex. Und die Anzahl von Filmen, die komplett ohne sexuellen Inhalt, also selbst Küssen ist da nicht mehr drin, ist in den Jahren zwischen 2000 und 2023 von 18% auf 43% gestiegen. Also fast 50% aller Filme unter den erfolgreichsten Filmen kommen mittlerweile komplett ohne Erotik aus. Die eine Sache, die sich aber nicht geändert hat.
Also alles nach zu OnlyFans gewandert, ja?
Wahrscheinlich, ja. Witzig ist, das wurde auch noch am Rande in dieser Studie erwähnt. Die eine Sache, die sich nicht geändert hat, Gewalt. Und Fluchen gibt es weiterhin in derselben Form. Da gab es gar keine Veränderungen im Vergleich zu 2000. Also Flüche und Gewalt finden immer noch statt. Da hat das US-Kino gesagt.
Da muss ich sofort an Larry Flint denken, der vor Gericht anführt oder vor Journalisten anführt. Was ist obszön? Und zeigt im Hintergrund erotische oder Pornografie oder Kriegsschauplätze und Tote an der Front und Folter. Es ist schon skurril, dass Gewalt und Flüche, da ändert sich nichts, aber Erotik und Nähe und Körperlichkeit, das ist dann schlimm. Da sind wir dann wieder beim Thema, dass Istanbul Film Festival gecancelt wurde wegen Queer. Ein bisschen lächerlich.
Wir hatten im Juni, habe ich eine ganze Menge gesehen. Ich fand The Bike Riders einen richtig schönen Film.
Ah, da bin ich ja nicht mit warm geworden, ne? Leider.
Nee? Mann, ich fand das so eine richtig schöne Geschichte über Biker, über auch so diese Freiheit.
Hattest du denn Sons of Anarchy gesehen, früher mal die Serie?
Nee, habe ich nicht geguckt.
Das ist aber eigentlich voll was für, okay. Was wäre aber dann was für dich?
Ja, vielleicht finde ich da mal die Zeit. Eigentlich lüge ich gerade. Ich werde den nie gucken. Ja,
im Juni war eine große Enttäuschung, A Quiet Place Tag 1. Das war einer der größten Drops zwischen Trailererwartung und tatsächlichem Filmerlebnis.
Und dem Vorgänger, dem ich ja 4 Sterne gegeben habe und der hier war dann gleich einen ganzen Stern schlechter für mich. Und wahrscheinlich funktioniert, also der wäre wahrscheinlich jetzt im Nachhinein sogar noch ein bisschen tiefer gerankt worden, weil ich habe da auch gemerkt, er hat nicht nur nichts zu erzählen gehabt, sondern die Spannung hat auch nicht mehr so funktioniert. Da war dann die Luft so ein bisschen raus. Überraschung für mich in dem Monat, Beverly Hills Cop. Da hätte ich nicht gedacht, dass der besser ist, als ich erwartet habe. Der war immer noch nicht toll, aber ich dachte so, ach, also unterhalten wurde ich jetzt dann schon irgendwie. Und Eddie Murphy mal wieder auf der Leinwand zu sehen, war auch irgendwie nicht
übel. Das war für mich der große Fehler. Ich war so, weiß ich nicht, ob der gut wegkommt. Und habe eine Kooperationsanfrage von Netflix damals abgesagt, zur Weltpremiere nach L.A. zu fahren und da was zusammen zu machen.
Ja.
Habe ich abgesagt und denke, nachher, scheiße, hätte ich ja wirklich machen können. Das ist ja kein Reinfall. Wusste man nicht so, nach der Prinz von Samunda 2, Eddie Murphy, nach einer langen Zeit der Wiederholung. Es gab also schon so ein Muster, was nicht funktioniert hatte in der Vergangenheit. Und naja, und die Ausschnitte, die wir gesehen haben, sehr früh am Anfang des Jahres, da war man auch skeptisch, was das wird. Am Ende hat es funktioniert. Hätte ich mal machen sollen.
Hättest du mal. Ich hätte auch eine Geschichte zu diesem Film zu erzählen. Habe ich in der Mitte des Jahres gemacht über einen Film, wo ich nicht mit zusammenarbeiten durfte. Den Rest könnt ihr euch jetzt selbst zusammenreiben. Ich fand in diesem Monat Longlegs richtig toll. Ich hatte irgendwie das Gefühl, einer der wenigen in unserer großen Gruppe zu sein, der den so richtig gefeiert hat. Weiß ich gar nicht mehr, was deine Meinung zu Longlegs war.
Der ist erst im August gestartet hier. 8 Punkte.
Ah, ja.
Der war gut. Der war
8 Punkte, gut. Ja. Der wurde uns sehr, sehr früh gezeigt, der Presse. Ich fand bei dem total toll, dass der dann auch erfolgreich geworden ist. Der ist für Nieren, die den in den USA vertrieben haben, einer der erfolgreichsten Filme überhaupt, wenn nicht sogar der erfolgreichste Neon-Start gewesen. Und das hat mich sehr gefreut. Nicolas Cage ist gefühlt wieder da, auch wenn er ständig in ganz kleinen Rollen mitspielt.
Muss man ohnehin mal sagen, hat das über die Marketingkampagne gesprochen? Die war ja auch so ein bisschen spezieller rings um Longlegs und die Trailer und ihn nicht zu zeigen. Und dass diese kleinen Studios, sowohl Neon mit Longlegs, aber vor allem A24 mit Civil War, mal so richtig Kasse machen konnten. Ne? Und für ihre Ideen und Stoffe ist das natürlich gut. Hattest du gesagt, dass Alles steht Kopf, der erfolgreichste Film des Jahres im Juni rauskam? Sollte man wenigstens mal kurz dazu erwähnen.
Wenn wir über diese kleinen Erfolge schon reden, dann lass uns vielleicht vorspringen. Im Oktober kam der zwar erst raus, aber Terrifier 3 ist wahrscheinlich die größte Erfolgsstory des Jahres gewesen. Es war einer der Underdogs des Jahres, der skurrilerweise, ich weiß nicht, ob es ein Marketing-Gag von den Machern war, aber der lief ja zeitgleich mit Joker 2 Folie à deux im Kino an. Und dann ist es das große Wettrennen der Clowns gewesen, bei dem Terrifier dann jede Menge Memes produziert hat und sich dann als Gewinner herausgestellt hat.
Das hätte man vorher niemals gedacht.
Nee. 88 Millionen Dollar weltweit hat Terrifier 3 eingespielt. Der hat 2 Millionen Dollar gekostet. Also fair, was sagt man, für 44-facht? Es ist der erfolgreichste Unrated-Film aller Zeiten. Unrated, um es euch zu erklären, auch die USA haben ja so ein Einstufungsverfahren, Alterseinstufung. Und es gibt aber bei Filmen, die so gewalttätig sind, dass der Verleih Angst hat, dass es das höchste Rating gibt, nämlich nicht A, sondern X-Rating, reichen sie die Filme nicht ein. Diese Filme können dann aber trotzdem ungeprüft im Kino laufen, dürfen dann aber, glaube ich, nicht so, es gibt da Beschränkungen auf jeden Fall, die dazu führen, dass die Anzahl der Leute, die reingehen können, beschränkt ist. Gerade Jugendliche können nicht reingehen. Und da gab es eine lustige Geschichte, die du, glaube ich, auch bei dir in den Filmnews aufgegriffen hattest. Nämlich, dass die Ticketzahlen vermutlich höher gewesen wären, aber ganz viele Jugendliche sich Tickets für Der wilde Roboter geholt haben in den USA und dann heimlich aus der wilde Roboter-Vorstellung rübergeschlichen sind ins Kino und sich dann Terrifier 3 angeguckt haben. Also wahrscheinlich kann man noch ein paar Zahlen abziehen vom wilden Roboter, der auch erfolgreich gewesen ist dieses Jahr, und die bei Terrifier 3 aufrechnen.
Das ist vor allem von Damien Leone, der nicht mit Studios richtig zusammenarbeitet vorneweg, sondern alles selbst finanziell stemmt. Das war eine richtig lohnenswerte Nummer. Quasi die kleine Version von Mel Gibsons Passion Christi, was so einen richtigen Kassenerfolg angeht.
Der will ja nächstes Jahr, glaube ich, seine Resurrection drehen, ne? Als Zweiteiler.
Ja,
so. Jesus Auferstehung. Wieder mit Jim Caviezel, wo ich denke so, ey, also wenn du einen Schauspieler auf der Welt finden kannst, der eigentlich wirklich gar nicht mehr geht, dann ist es Jim Caviezel.
Ja, der geht nicht in der einen Bubble, aber der geht extrem in der anderen Bubble. So, weißt du? Und Und am Ende stinkt Geld für viele nicht. Und dann, also ja, das könnte wirklich
auch sehr gucken wir mal, ob der Film überhaupt was wird.
Ja, der zweite erfolgreichste Film des Jahres war dann Juli, Deadpool und Wolverine. Da war aber absehbar, dass das ein großes Ding wird. Ich habe, für mich ist es die beste PR-Kampagne des Jahres, weil Hugh Jackman und Ryan Reynolds sehr viel Spaß hatten, in wirklich allen, aber auch allen Formaten aufzutreten. Und ich finde, die beiden haben eine tolle Freundschaft, die sie glaubwürdig immer nach außen tragen. Ich habe gerne mir von denen den Kram angeschaut, rund um den Film. Fast lieber die PR-Kampagne als den Film selber. Und ein Film, den ich ja sehr mochte, du gar nicht leiden konntest, A Killer Romance. Für den neuen Richard Linklater-Film.
Hitman.
Hat ich Spaß.
Ja, aber so ist es manchmal unterschiedlich. Ein Film, den du eben nicht mochtest, du hast vorhin schon angesprochen, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, war ein Flop. Aber ich fand ihn übelst unterhaltsam. Mir hat der richtig Spaß gemacht.
Ja.
Da ging es bei uns auch mal auseinander.
Ich die im August. Twisters in dem Monat?
Twisters lief noch, aber braucht man nicht drüber reden. Und The Substance, glaube ich, oder lief der im August an?
Den hätte ich jetzt hier stehen, wenn er. Ach, der kam erst viel später, David.
The Substance. Viel später.
Der kam im September. Aber das sind ja auch im Sommerloch, insofern ist es ja nicht wild. Ja. Dann habe ich David mal einen heißen Tipp gegeben im August. Nee, wir sind zusammen reingegangen, ne? Blink Twice? Nee, du bist mitgekommen, nachdem ich meinte, der
ich
wird gut.
Ich bin mitgekommen.
Du musstest ein bisschen überredet werden, ich erinnere mich.
Ja, und war dann ganz überrascht. Der hat mir sehr gefallen, war einer dieser kleinen Sleeper-Hits des Jahres. Kurz danach, ich hatte das Gefühl, zwei Filme dieses Jahr geguckt zu haben. Einmal gab es diesen grausigen Jennifer Lopez-Film, diese Doku über diesen Musikfilm This Is Me Now, den sie gemacht hatte. Kurz danach hatten sich dann Ben Affleck und sie getrennt. Sie machen eine Doku darüber, wie krass ihre Liebe ist und dann ist sie dann doch nicht so krass. Und nach Blink Twice hatten sich dann Channing Tatum und Zoe Kravitz, die den Film gemacht hat, dann auch kurz danach getrennt. Und es gab nicht wenige Leute, die meinten, es wirkt ehrlich gesagt ein bisschen so, als wären sie nur für die Promo, für den Film danach noch länger zusammengeblieben. Wahrscheinlich sind sie sogar schon vorher getrennt gewesen. Aber das ist das Einzige, was ich euch an Gossip dieses Jahr von mir liefern kann. Ich fand, das Product Placement des Jahres ist in diesem Monat rausgekommen.
Und zwar?
Wir hatten ja Madame Web, da gab es ja die, wie ich finde, also Pepsi-Cola, dreister geht's eigentlich nicht, aber mit Trap kam der Film, wo M. Night Shyamalan gesagt hat, also die Musikkarriere seiner Tochter. Ja, keiner weiß, dass er eine Tochter hat, keiner weiß, dass sie singen kann, aber ich werde es der Welt jetzt zeigen, indem ich einen Film schreibe.
Ich darf euch keine kleine lustige Sache sagen. Ich habe ja immer so Rankings für jeden Monat und ich hatte gerade wieder das bei mir offen, das meist eine A4-Seite. Und da stand ganz unten, schlechtester Film im August ist Rettet Bikini Bottom, der Sandy Cheeks-Film. Da sagst du so, Trap, ist der da rausgekommen? Und dann konnte ich tatsächlich, das kann ich sonst nie, runterscrollen auf eine weitere Seite, weil so viel Schlimmes kam, dann stand da Trap und Borderlands noch.
Alles im August, ja, stimmt.
Ja,
Borderlands kam ja auch.
Der August
noch.
War eine Schelle von links nach rechts für Leute, die ins Kino gegangen sind. Wo ich aber synchron mitgesprochen habe, das wollen wir immer wieder sagen, ich bin in Borderlands. Mal wieder unbezahlt. Mal wieder. Ja. Da kann man mal Björn sagt immer, ja, du kriegst dein Geld und dann kriege ich nie irgendwas dafür, dass ich darüber spreche.
Alien Romulus kam zumindest noch raus, kann man sagen, ja, da kam auch noch ein Film. Nee, bei Trap fand ich es da so krass, dass diese Geschichte, die da erzählt wurde, die war so hanebüchen und du hast immer das Gefühl gehabt, dieser Film existiert eigentlich wirklich nur, um seine Tochter irgendwie zu bewerben. Ich verstehe nicht, warum der so gut gelaufen ist. Ich verstehe nicht, warum es wieder Leute gab, die finden, dass M. Night Shyamalan jetzt zurück sei, weil ich konnte damit leider weiterhin nichts anfangen. Für mich ist der Typ durch.
Na, er hat einen guten Film produziert, muss man sagen, dieses Jahr. Den Caddo Lake, den wir beide ja mochten vor kurzem.
Mhm.
Aber wenn er dann Regie führt, schwierig. Im September gab es.
Crow.
Ja, da musste ich wieder runterscrollen gerade. Da steht The Crow tatsächlich noch unter Never Let Go und Speak No Evil. Da haben sie wirklich aus dem Speak No Evil, aus der dänischen Version Schund gemacht. Wirklich schade, haben sie voll weg amerikanisiert. Aber wir hatten richtig geile Filme im September. Wir hatten vor allem unterschiedlich geile Filme. The Substance, Beetlejuice, Rebel Ridge. Drei wirklich sehr unterschiedliche Filme.
Ja, und Rebel Ridge ist richtig toll gewesen.
Die wirklich Spaß gemacht haben. Ja, und The Substance auch ganz anders. Und Beetlejuice wie aus einer anderen Zeit. Also das hat mir im Kino sehr Spaß gemacht, den anzuschauen.
Ja. Ich habe generell ganz viele Filme gesehen, die dann erst später kamen. Deswegen zähle ich jetzt hier nochmal auf. Weil September war der Film, wo ich am meisten geguckt habe, was auch so durch die Festivalsaison und so bedingt war. Ich habe Anora geguckt, der gerade viel gute Presse bekommt. Ich habe diesen Twilight of the Warriors gesehen, der hierzulande City of Darkness heißt. Ein richtig schöner Hongkong-Klopper. A Different Man ist gerade gestartet mit Sebastian Stan, der sehr gut war. The Wild Robot fand ich mega gut. Also es war ein interessanter Konklave, hatte ich auch schon geschaut. Und eine Serie, auf die wir sicherlich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, wenn wir über Serien reden sollten. Also da merkte ich so, im September, da kommen die Lebenssäfte zurück. Weil ne, dazwischen mischte sich immer wieder sowas wie Transformers One. Und in den Monaten davor ja waren auch so immer wieder so Blockbuster-Filme, wo ich dachte, boah, also wenn ich einen guten Tag habe, kriegen die 3 Sterne. Ja, aber das ist dann schon, also, und da hatten wir so viele dieses Jahr davon, wo ich dachte, Mann, wo sind denn die Jahre hin, wo man auf die großen Filme auch noch sich freuen kann? Und die gab es aber dieses Jahr irgendwie gefühlt nicht mehr. Und wir hatten aber im September dazwischen auch sowas wie Megalopolis, der einfach wehgetan hat.
Das war wirklich, ich habe es ja schon genannt, bei den großen Box-Office-Bombs, das fühlt sich an wie jemand, der wirklich alt geworden ist. Ja, ja. Wilde Roboter, Oktober, Gamir vorne gewesen, genauso wie Enora, genauso wie Smile 2, über alle 3 Filme hast du ja schon gesprochen. Ja. Super unterschiedlich, extrem empfehlenswert. Schlusslicht für mich war da Brothers. Also Josh Brolin, Peter Dinklage, Brendan Fraser, Glenn Close, ja. Super skurriles Ding. Aber dann Venom 3 und Joker 2, ganz weit unten. Wahrscheinlich auch dieses Jahr, ja. Aber für mich in dem Monat. Und auf Joker hatte ich mich gefreut. Und was das dann da wurde, ist, und auch der Versuch, da hatten wir ja drüber geredet, dann im Nachhinein dem Publikum die Schuld zu geben. Durch Todd Phillips, dass sie ja alles falsch verstünden und den ersten Teil falsch interpretieren, ist natürlich schon ein bisschen schäbig.
Es war eine ganz komische Nummer, die da gefahren wurde. Und man hat auch im Nachhinein das Gefühl, von keinem Film dieses Jahr so regelrecht vorgeführt worden zu sein. Ich meine, uns beiden hat es nicht so sehr wehgetan, weil ich mich jetzt auch nicht als Joker-Fan bezeichnen würde. Hattest du den vorhin bei den Flops mit dabei? Weil der wird ja prognostiziert, dass er $200 Millionen an der Kasse verloren haben könnte, weil er eben auch unangenehm teuer gewesen ist. Ich hatte ein eigenes Video gemacht, wo ich versucht habe zu...
Ja, ich hatte den dabei. Ich habe den nur die Top 10 genannt und ich habe Joker auf 12, 200 Millionen gekostet, 206 Millionen eingespielt. Ich habe nur mal die reine Differenz zwischen Einspielergebnis und Produktion genommen, aber exklusive Marketing und Kinogebühr hätte der wahrscheinlich Minimum 500 machen müssen, um even zu sein, und damit ist er 300 Millionen fast hinten und ist ein ganz teures Grab für Warner Brothers. Mal gucken, ob die mit Todd Phillips noch jemals wieder zusammenarbeiten. Im November ganz kurz, Caddo Lake, habe ich gerade schon gesagt, da hat M. Night Shyamalan gutes Ding produziert. Spiders, haben wir schon drüber geredet. Also, wenn ihr Arachnophobie habt, ist das ein ganz harter Film zu gucken. Ja. Konklave hat David geliebt. Ich nicht ganz so sehr wie er, aber ein kleiner Film, der hat uns beide sehr überrascht, Des Teufels Bart.
Ja, also wenn ich mal vielleicht für mich zusammenzählen kann, was sind so meine Geheimtipps des Jahres, also die Sachen, über die man vielleicht nicht unbedingt spricht und wo ich vielleicht auch nicht so die Wertungen, die großen vergeben habe, dann sind das für mich Des Teufels Bart, dieser österreichische Film, der spielt im, 17. Jahrhundert?
1750.
Ja, zeigt eine Zeit, die übelst beschwerlich gewesen ist, vor allen Dingen für Frauen, und das auf hochgradig naturalistische Art und Weise. Ein Film, der weniger Horrorfilm ist, aber trotzdem schockiert. Den mochte ich sehr. Ein anderer Film für mich ist Schock, den hast du schon erwähnt. Dennis Moschitos Film hier aus Deutschland. Es geht um einen Arzt, der seine Lizenz verloren hat und deswegen jetzt im Untergrund arbeitet für Leute, die auf der Straße vielleicht angeschossen werden und Hilfe brauchen, weil sie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Genau um solche Jobs kümmert er sich, und dann gerät er leider auch in so einen Abwärtsstrudel rein. Kill ist ein indischer Film, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, könnt ihr unter anderem bei Amazon gucken. Es müsst ihr euch vorstellen wie Stirb langsam auf dem Zug, aber in viel brutaler. Hier geht es nämlich darum, dass so ein Typ von einer Spezialeinheit in einem Zug ist, der dann von Banditen überfallen wird und er muss die alle niederkloppen. Der macht schon auch Freude, obwohl er auch ganz schön an die Nieren geht zum Teil. In a Violent Nature, das ist dieser Film, von dem ich gesprochen habe, wo der Killer die ganze Zeit zu sehen ist. Also auch während er da gerade durch den Wald läuft, minutenlang, es passiert gar nichts und du folgst ihm und fragst dich so mittendrin, ist das jetzt ein Konzept, was funktioniert, oder ist es das nicht? Und ich war da bis zum Schluss hin und her gerissen, dachte aber, trotzdem ist das ein frisches Konzept, auch ein Horrorfilm, bei dem ich sagen muss, dieses Genre zeichnet sich weiterhin als das aus, wo am meisten experimentiert wird. Wir hatten mit The Substance einen Film, wo wirklich wilde Sachen gemacht wurden und in a Violent Nature war das auch. Deswegen, den habe ich nur 2,5 Sterne gegeben, fand den aber erwähnenswert. Hundreds of Beavers, den hast du gar nicht gesehen. Nee. Es ist ein schwarz-weiß Slapstick-Film, der erinnert an so Acme-Sachen, also sowas wie früher wie Roadrunner-Gags, wo ein Typ sich mit Biebern kloppt. Und das sind ausschließlich Leute in Bieber-Kostümen. Und der hat eine Gag-Dichte und ist so einfallsreich und ist gefühlt von 2 Leuten gemacht und funktioniert aber trotzdem. Ist dieses Jahr immer mal wieder so auf ein paar Listen zu finden. Ich glaube, Eve hat den in seiner besten Liste unter anderem in den Top 10 mit drin. Der ist wirklich, wirklich toll. Den gab es aber nur auf Festivals und ich glaube, den könnt ihr euch bei Amazon oder so ausleihen. Und ein letzter Tipp, den ich geben möchte, der ist schon 2 Jahre alt, ist aber dieses Jahr erst in Deutschland auf DVD rausgekommen. Mad God ist der Film von Phil Tippett. Das ist der Stop-Motion-Künstler, der für Star Wars unter anderem gearbeitet hat und seit Jahren im Grunde durch die Spezialeffekte-Revolution keinen Job mehr bekommt. Und der hat sich 10 Jahre lang an sein eigenes Projekt, was er zu Hause in seinem Keller selbst inszeniert hat, gesetzt. Und Mad God ist dabei herausgekommen, ein Film, wo jemand in die Hölle hinabsteigt. Und das sind Bilder, die dabei herausgekommen sind. Die sind wirklich abstoßend. Und trotzdem aber wunderschön, weil diese Stop-Motion-Technik, die gab es halt lange nicht mehr. Also stellt euch Nightmare Before Christmas als Lovecraft-Albtraum vor, dann seid ihr bei Mad God. Ist ein bisschen zäh, aber möchte ich trotzdem als Geheimtipp hier genannt haben. Punkt. Damit, hast du noch eins?
Nö, ich bin jetzt hier quasi, das ist volle Programm, David. Wir sind jetzt so durchs Filmjahr gegangen.
Ja, ich will nur ganz kurz, bevor wir jetzt zum Ende kommen und euch schönen Rutsch ins neue Jahr wünschen, 2 Dinge noch machen. Einmal nämlich kurz einen Ausblick aufs neue Jahr. Vorschau gibt's erst nächste Woche bei uns. Ich will mal ganz kurz sagen, ein paar Namen, die dieses Jahr von uns gegangen sind, Robert.
Ja.
Akira Toriyama ist gestorben, relativ früh im Jahr. Der Mann, der Dragon Ball unter anderem gezeichnet hat. Carl Weathers ist von uns gegangen. Wir kennen ihn alle als Apollo Creed. Für mich war das so eine Sache, dass Roger Corman ist dieses Jahr von uns gegangen. Habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Einer der wichtigsten Menschen Hollywoods. Und keiner weiß wirklich, dass er einer der wichtigsten Menschen war. Er hat ganz vielen Leuten den Start in Hollywood gegeben und hat das System auch mit revolutioniert. Mhm. Hier in Deutschland ist Fritz Wepper von uns gegangen, der beim Tatort, oder war es Derek? Ich war bei Derek war es doch der Typ, der den Wagen vorgefahren hat, oder?
Ich weiß es nicht.
Weiß nicht mehr. Einen Namen habe ich gefunden auf der Liste, bei dem ich dachte, was macht der denn hier? Aber ja, O.J. Simpson war ja auch Darsteller. Der ist dieses Jahr auch gestorben.
Nackte Kanone,
ja, wo dieses Jahr ja auch das mit Pamela Anderson und Liam Neeson das Remake angekündigt wurde, was nächstes Jahr kommen soll. Kennst du noch Super Size Me, diese Doku,
wo ein Mann McDonald's isst?
Genau, wo sich ein Mann einen Monat, glaube ich, nur von McDonald's ernährt. Der Mann hieß Morgan Spurlock.
Der ist
dieses Jahr
viel zu früh. Den mochte ich gerne, weil der hat ja vorher auch diese Chicken-Doku gemacht. Nee, der hat The Greatest Movie Ever Rolled gemacht, in dem er einen Film nur mit Product Placements produziert hat.
Ich habe mir bei keinem jetzt die Todesumstände angeguckt, aber der kann noch nicht alt gewesen sein.
Der sah aus wie noch nicht mal wie 50, würde ich sagen.
Ja, irgendwie so. Ich denke mal so Anfang 50 wird er vielleicht gewesen sein.
Den mochte ich gerne, Morgan Spurlock.
Donald Sutherland ist von uns gegangen, der Vater von Kiefer Sutherland, der Shelley Duvall, berühmt geworden, spätestens durch Der Pate, aber auch durch The Shining. Shannon Doherty aus Beverly Hills 90210, auch viel zu jung gestorben. Gina Rowland, eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit, ist von uns gegangen. Rainer Brandt, darüber hatten wir schon gesprochen. Alain Delon, da fand ich die News tatsächlich ganz nett, ich fand es absurd, weil der befand sich wohl in den letzten Jahren in einem großen Familienstreit mit seiner kompletten Familie. Und der wollte laut Testament, dass sein Hund mit ihm begraben wird. Der lebt noch. Und die Familie hat dann gesagt, nö, machen wir nicht, weigern wir uns, weil alle haben den Hund wohl geliebt. Und deswegen gab es da dann zusätzlich im Nachlass irgendwie um den Nachlass einen Streit, weil die Familie sich... Ja,
können Sie doch nachher mit den Sarg legen, wenn der dann wirklich mal stirbt, der Hund.
Ja, aber krass, also das ist einfach, was soll es heißen? Der Hund wird jetzt eingeschläfert.
Aber das könnte ich mit dir auch, schreibe ich mir auch ins Testament. Ich möchte mit David begraben werden.
Ich werde dann eingeschläfert, wenn du stirbst. Das ist aber unfair.
Was ist denn daran unfair?
Dann, naja, also vielleicht. Was
ich habe dir so viel Lebensenergie gegeben und neue Kraft, da kann ich mir am Ende auch welche wieder zurückholen.
Nein, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Zwei Namen noch: James Earl Jones, Stimme von Darth Vader und
Mufasa.
Gab es auch eine Karte, eine Titelkarte am Anfang des Films in Erinnerung an James Earl Jones. Und Tony Todd, der Candyman unter anderem gespielt hat, ist Ende des Jahres noch gestorben. Und jetzt, Robert, habe ich hier noch eine Vorschau für dich auf das Jahr.
Über die Serien würde ich übrigens, die würde ich nächstes Mal gerne mitnehmen, dass wir die nächstes Mal noch einbauen, weil wir werden jetzt über die Feiertage nichts sehen. Und da können wir euch nochmal ein paar Seriensachen mit auf den Weg geben und die Vorschau nächste Woche, dass ihr es gehört habt.
Ich will ganz kurz sagen, Fandango ist da drüben in den USA ein
große Ticketplattform für
Ticketplattform. Und die haben unter 9000 Mitgliedern, zukünftigen Ticketkäufern, haben die eine Studie quasi durchgeführt, beziehungsweise eine Umfrage. Was sind die Filme, auf die ihr euch 2025 am meisten freut? Also die künftigen Ticketkäufer haben gewählt. Und ich gucke nicht richtig, was auf der 1 ist. Rate mal.
Frozen. Nee, ist ja, komm, starte mal noch nicht. Kommt ein Avengers-Film raus nächstes Jahr?
Nein.
Sag mal, David, sag's einfach.
Captain America Brave New World.
Nicht mal der Superman. Wir haben gerade über den Superman-Trailer gesprochen.
Ja, stimmt, ne? Da haben wir nicht gemacht. 1 Million Likes bekommen, aber das ist zu viel. Ich muss jetzt auch leider gleich zum Friseur.
Mach mal nächste Woche.
Ich lese mal vor. Captain America Brave New World. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mission Impossible The Final Reckoning auf der 2. Das kann ich fast nicht glauben, nachdem der erste Teil so sehr gefloppt ist. Jurassic World Rebirth auf der 3. Ballerina, dieser John Wick-Film, auf der 4. Fantastic Four auf der 5. Auf der 6 dann erst der dritte Avatar. Dann auf der 7 Wicked Part 2. Dann, und jetzt wird's ganz wild, The Accountant 2 auf der 8. Der Film, mit dem Ben Affleck vor ein paar Jahren rauskam, wo er so einen Autisten oder autistischen Profikiller spielt.
Den ich gerne mochte, den Film.
Der war nicht übel. Ich mochte den auch. Der kriegt einen zweiten Teil und da freuen die Leute sich auch offenbar drauf. Auf der 9 dann Superman und auf der 10 28 Years Later. Das ist also hier, das sind die Filme, auf die sich die Welt am meisten freut. Also ein neuer Marvel-Film auf der 1. Uns ist nicht mehr zu helfen, muss man da klar sagen. Anders kann ich es wirklich nicht mehr.
Naja, aber steht ja auch auf einer amerikanischen Ticketplattform das Wort America im Titel, weißt du? Captain America, ja, das zählt. Da gibt es extra Patriotenbonus. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die Vorsätze natürlich, dass ihr uns treu bleibt, die könnt ihr weiterhin erfüllen, dass ihr schöne Weihnachtsfeiertage hattet und dass ihr uns auch im nächsten Jahr vorhabt, weiter zu hören. Es war schön dieses Jahr mit euch. Danke für euer Interesse, Unterstützung, Feedback und danke David, dass wir das beide zusammen machen. Es war das schönste Podcast-Jahr. Wir sind zusammengewachsen und immer wenn mal bei dem einen oder beim anderen irgendwie Land unter ist, dann fängt der andere auf. Das finde ich schön.
Das freut
Insofern,
mich.
Vielen Dank in alle Richtungen. Nächste Woche geht's weiter, denn ihr wisst ja, wir sind so bebucht, wir dürfen nicht durchatmen.
Gut, alles klar.
Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Bis dann, tschüss.